ich habe als praktischer Tierarzt mit der Euthanasie von Tieren zu tun gehabt, also mit dem Töten von Lieblingstieren, eine schwere Entscheidung. Ich hatte als Amtstierarzt die Kontrolle auf Schlachthöfen, wo ich mit der Tötung der Tiere konfrontiert war. Und dann bin ich privat jagen gegangen, bis ich mir eines Tages die Frage gestellt habe, wie viel Tod ist eigentlich okay?
Du hörst Pure Leben, dein Podcast für eine lebenswerte Zukunft. Heute mit Jagdmythen.
Ja, willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast Pure Leben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr hört uns oder ihr seht uns. Und wir haben heute zwei ganz besondere Gäste hier und reden über die Jagd. Und zwar haben wir heute zum ersten Mal über Zoom jemanden dazu geschaltet, nämlich den Rudolf Winkelmeier. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ein absoluter Jagdexperte. Willkommen bei Pure.
Guten Tag.
Und wir haben den Georg Prinz da, den hatten wir schon öfter mal bei uns im Podcast vom Verein gegen Tierfabriken, heute als Jagdaktivismus-Experte bei uns im Studio.
Ja, sehr schön wieder hier zu sein. Jetzt setze ich den Landwirtschaftshut ab und setze mir den Jagdhut auf.
Das ist super. Auch dir vielen, vielen Dank fürs extra Wiederherkommen aus Wien. Super. Rudolf, wo bist denn du stationiert?
Ich bin im Bezirk Bruck an der Leitha stationiert. Das ist also genau am anderen Ende von Österreich. Ich war da Amtstierarzt etwa 35 Jahre lang der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha und habe in meiner Wohngemeinde Bachfurt, das ist nur 5 Kilometer von Bruck entfernt, eine Kleintierordination betrieben. Bin mittlerweile im Ruhestand, bin aber im Bereich Tierschutz und Tierrechten noch sehr aktiv unterwegs.
Genial, dass du so eine tolle Karriere hast. Und das Spannende, also für mich besonders Spannende, warum ich dich hier zu diesem Podcast eingeladen habe, du warst ja selbst Jäger und warst sogar selbst Großwildjäger, oder? In Afrika unterwegs. Also wahnsinnige irgendwie, also ja, von einer Seite auf die andere Seite gefühlt von der Medaille gewechselt. Wie ist denn das passiert?
Ja, das war natürlich eine lange Wegstrecke. Ich bin jagdlich sozialisiert worden, so könnte man das sagen. Das heißt, mein Vater war ein Hobbyjäger. Ich bin gerne mitgegangen, hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater. Das war allerdings in den 1960er, 1970er Jahren, also schon eine Zeit lang her. Die Jagd war damals ganz anders. Sie war eine wertvolle Bereicherung des Speiseplanes in erster Linie. Trophäenjagd hat so gut wie keine Bedeutung gehabt. Wildfütterung war ein Fremdwort. Sie hat sich schon anders präsentiert. Ich möchte das jetzt nicht beschönigen, aber doch hat sich die Jagd wesentlich geändert. Ich habe dann eigentlich mit großer Begeisterung gejagt. Es hat ja ein gewisses Faszinosum, dieses Beutemachen, dem kann man schon verfallen. Und wenn man nicht drüber reflektiert und nicht nachdenkt, dann ist man in einer Gruppe, in einer Blase und macht das mit Begeisterung. Das stimmt, ich war dann auch Großwildjäger in Afrika, was ein Erlebnis auch besonderer Art ist. Natürlich war das Töten nicht in Ordnung, ich würde es heute nicht mehr tun. Aber ich habe als praktischer Tierarzt mit der Euthanasie von Tieren zu tun gehabt, also mit dem Töten von Lieblingstieren, eine schwere Entscheidung. Ich hatte als Amtstierarzt die Kontrolle auf Schlachthöfen, wo ich mit der Tötung der Tiere konfrontiert war. Und dann bin ich privat jagen gegangen, bis ich mir eines Tages die Frage gestellt habe, wie viel Tod ist eigentlich okay, darf man? Und das hat mich zur Philosophie und zur Tierethik gebracht. Und wenn man da mal hinein riecht, dann ist es wie ein Sumpf, man bleibt drinnen stecken, man kommt nicht mehr heraus, um es sozusagen abstrakter zu sagen, bei intellektueller Redlichkeit, wenn man sich nicht selber in die Tasche lügen will, dann kommt man drauf, dass man eigentlich nur so wenig, für so wenig Tod, als nur irgendwie möglich verantwortlich sein sollte. Und dann habe ich meine Empathie wieder zugelassen, und das ist schon über 15 Jahre her, dass ich einfach dann gesagt habe, das geht so nicht. Ich möchte nicht in meiner Freizeit Tiere töten. Ich halte das in wesentlichen Bereichen der Jagd für unnötig. Und das, was ich zumindest sofort tun kann, ist, dass ich persönlich und selbst zu jagen aufhöre.
Mhm. Ja, wahnsinnig spannende Geschichte. Also wie du gesagt hast, ja, du bist ja jetzt schon etwas länger auf der Erde als wir jetzt zum Beispiel, aber trotzdem, also ich find das immer wahnsinnig spannend, wenn jemand wirklich so sich komplett dreht und auch einfach die eigenen Gefühle zu diesem Thema zulässt und sagt, nee, eigentlich ist das nicht in Ordnung, was ich tue, und dann auch zu entscheiden, okay, ich akzeptiere das jetzt, dass ich das nicht gut finde, und ich stelle jetzt mein Leben um. Das war ja sicher auch nicht einfach. Du hast ja auch gesagt, du warst in einer gewissen Blase unterwegs. Die Blase fand das wahrscheinlich auch nicht gut, dass du dann gesagt hast, so, ich lasse das jetzt, oder?
Ja, also der Freundeskreis richtet sich danach, das ist ganz klar. Und man sieht dann erst, wenn man aufhört zu jagen, dass er eigentlich sich im Wesentlichen hauptsächlich als Jägern zusammensetzt. Die meisten Freunde habe ich auch sozusagen verloren. Ich habe auf der Tierschutz- und Tierrechtsszene viele neu gewonnen. Das ist nicht so, dass man damit vereinsamt. Aber die Wissenschaft spricht eine eindeutige Sprache. Wenn man das ernst nimmt, wenn man sich mit Philosophie beschäftigt, mit Tierethik, mit Verhaltensbiologie, Kognitionsbiologie, Evolutionsbiologie, und mir von meiner Ausbildung als Tierarzt liegen ja diese biologischen Betrachtungen sehr nahe, dann kommt man, wenn man wirklich ehrlich zu sich selbst ist, zu dem Schluss, es gibt nur eine akzeptable Lebensweise für einen selbst, das ist nämlich so vegan als möglich. Mhm. Das ist das, wenn man mit sich selbst im Reinen sein will. Das mag für andere Personen mit anderem Hintergrund etwas anders sein. Ich habe mich dann sehr der Tierrechtsszene angenähert, weil das philosophisch wirklich einzig plausibel erklärbare Modell ist. Tierschutz geht nicht weit genug. Das müssen wir immer wieder täglich erkennen. Tierschutz sagt, kurz zusammengefasst, dass es den Tieren gut gehen soll, solange sie in unserer Haltung sind oder solange sie leben, so weit davor. Aber sie haben mit der Tötung kein Problem. Mhm. Der Tierschutz hört sozusagen mit der Angst- und schmerzfreien Tötung auf. Und das ist nicht okay. Die Tierrechtsbewegung im Gegensatz dazu sagt, okay, über den Tod müssen wir reden, dann ist der gerechtfertigt in den allerwenigsten Fällen. Daher ist also, wenn wir schon reden und wenn wir uns in die Zukunft orientieren, dann brauchen wir eine Stärkung der Tierrechtsphilosophie, der Tierrechtsbewegung, denn das ist auch das Einzige, was philosophisch schlüssig im Grunde ist.
Mhm. Ja, danke für dieses starke Statement. Georg, hast ja auch einen interessanten Weg beschritten. Wer den Georg und unseren Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, hat es sicher schon mitbekommen. Georg ist auf einem Bauernhof aufgewachsen mit Milchkühen und wurde auch eben in die Richtung sozialisiert und ist jetzt Tierrechtler beim Verein gegen Tierfabriken und macht auch was komplett anderes. Wobei du da eh etwas kritischer früher schon damit auseinandergesetzt wurdest durch die Schule, ne? Aber wie ist das passiert, dass du dich mit Jagd so stark auseinandergesetzt hast?
Genau, ich war dann 2014 Aktivist beim Verein gegen Tierfabriken, und 2015 hat dann eine intensive Kampagne begonnen zum Thema Gatterjagd und zum Thema Jagd auf ausgesetzte Tiere. Und ich war eben seit der Phase, so beim VGD, ich bin überall dabei, egal was ihr macht, ich bin dabei. Und das war halt das Hauptthema, und so bin ich da reingerutscht.
Mhm. Und du hast ja vielleicht gleich mal vorweg das waren ja sicher keine schönen Erfahrungen, die du da gemacht hast in der Jagd.
Aber mit Jagd hatte ich wenig Berührungspunkte, und da muss man auch schon sagen, das war schon eine ganz andere Jagd. Wir waren vor allem beim Alphonse Mens of Brie im Burgenland, der zu der Zeit auch noch viel bekannter war als Waffenlobbyist für seine kriminellen Machenschaften. Und das waren wirklich Jagden, wo hunderte Tiere ausgesetzt wurden wie Schießbudenfiguren, um die dann aus dem Himmel zu schießen. Und ich glaube, beim ersten Mal schon, wo ich dabei war, war in so einem Gebüsch, waren lauter Kisteln aufgestellt, und in diesen Kisteln waren einfach Rebhühner drin. Und dann saß dort ein Jagdhelfer und hat an einem Schnürl gezogen, und dann sind die Rebhühner aufgestiegen, wurden von Treibern aufgeschreckt, wurden von Hunden aufgescheucht und dann eben aus der Luft geschossen. Und wir sind da eben mit Kameras hingefahren, um das ganze Geschehen zu dokumentieren. Früher hatte die Tierrechtsbewegung viele Jagdstörungen gemacht, auch in England ganz berühmte Jagdstörungen von Fuchsjagden, wo eben hoch zu Ross mit Hundemeuten Füchse gejagt werden. Zu der Zeit haben wir vor allem dokumentiert. Wir haben uns gedacht, ja, wenn man eine Jagd stört, rettet man für den Tag vielleicht die Tiere, aber man ändert halt systematisch nichts. Und wenn wir das Geschehen aber festhalten, gibt es eine öffentliche Diskussion, gibt es eine Debatte, es gibt hoffentlich irgendwann ein Verbot, und dann ist es komplett abgestellt, und man exponiert sich natürlich auch weniger. Also in ein Jagdgebiet hineinzulaufen ist natürlich sehr gefährlich. Mhm. Es ist eine Verwaltungsübertretung, muss man natürlich dazu sagen, aber eben von öffentlichen Wegen das zu filmen, wie so ein Akt Bürgerjournalismus, hat sich eigentlich sehr bewährt. Aber dann kommt man dahin zum Filmen, denkt sich, ich halte das fest, greife vielleicht nicht ein, weil ich bin nur zum Filmen da. Da sitzen dann aber die Rebhühner in einem Kistel drin. Und die Jagdgesellschaft ist regelrecht geflohen vor uns, weil sie nicht gefilmt werden wollte. Weil das auch so eine exklusive Gesellschaft war, die da gar nicht beobachtet werden wollte. Die hatten alle große SUVs, große Sportwagen, mit denen sie angerollt sind. Und dann sind da die Rebhühner in diesen Kisteln und dann denken wir uns, okay, wir haben jetzt keine andere Wahl, wir müssen die tatsächlich mitnehmen. Und so habe ich quasi schon nach einem Jahr Tierschutz meine erste Tierbefreiung gemacht, völlig ungeplant, ohne zu wissen, was da eigentlich passiert. Und jetzt kann man das ja heute sagen, weil der Jäger hat die auch nie zurückverlangt und haben den dann ins Tierschutzhaus gebracht, haben da 12 Rebhühner aus dem engen Kistel hingebracht und ja, dann wurden sie befreit und wurden da geschützt vor der Jagd. Das war mein Einstieg eigentlich in das Thema.
Wow, okay, spannend. Ich kann es mir sehr gut vorstellen und total nachempfinden, wenn man dort ist und man weiß, diese Tiere, die ich da jetzt sehe, wenn ich sie nicht mitnehme, werden sie zwar vielleicht nicht heute, aber sonst morgen oder übermorgen getötet, abgeschossen. Und also, ich verstehe, dass man sie dann mitnehmen will.
Und es gibt auch einfach so Momente, wo man gar nicht so über die Konsequenzen nachdenkt. Man denkt sich einfach, ich muss das jetzt machen, ich kann die da jetzt nicht zurücklassen. Ja. Denkt mal später über die Konsequenzen nach. Was sehr interessant war, wir haben das dann öffentlich gemacht. Das nennt man eben eine offene Befreiung. Mhm. Also klassischer ziviler Ungehorsam. Man sagt quasi, ein Gesetz, das ungerecht ist, das breche ich und ich breche es offen und ich stehe dazu. Mhm. Und wir sagen eben, ein Tier so zu retten, sollte eigentlich nicht verboten sein. Es sollte verboten sein, die da auszusetzen. Und das hat aber funktioniert, weil der Jäger hat dann die Fasane nicht zurück, die Rebhühner nicht zurück wollen und er hat uns auch nicht angezeigt, weil eben die öffentliche Debatte so groß war und weil ihm, glaube ich, bewusst war, ja, jeder ist auf unserer Seite. Obwohl wir quasi in dem Fall nicht auf Seite des Gesetzes waren, war die Bevölkerung auf unserer Seite. Mhm. Und das ist immer sehr wichtig bei so Kampagnen. Und deshalb wurde auch bewusst dieses Aussetzen damals gewählt, weil da gefühlt alle dagegen sind. Weil wer soll da dafür sein, ein Tier nur zum Spaß auszusetzen, abzuknallen, als reine Abschussbelustigung.
Nochmal zur Nachfrage. Also diese Tiere wurden extra gezüchtet, um dann dort ausgesetzt zu werden und abgeschossen zu werden. Das sind keine Tiere, die da eh gelebt haben.
Nein, die kommen aus österreichischen oder ungarischen Zuchtanstalten. Dann kommen sie in Rebhühnerien, Fasanerien, werden dann vor der Jagd in diese Kisteln verpackt und dann in dem Fall direkt davor ausgelassen. Da gibt es natürlich viele Abstufungen, dass man sie in manchen Bundesländern ein paar Wochen davor aussetzen muss. Aber in dem Fall wurden die direkt vor der Jagd reingesetzt.
Aber die sind ja total hilflos. Also die haben ja nicht mal eine Chance. Also ich meine, es ist eh schwierig, eine Chance zu haben vor einem Gewehr. Aber die kennen ja die Wildnis gar nicht, oder? Das ist ja...
Genau, auch viele JägerInnen haben dann gesagt, das ist eigentlich keine Jagd. Und es ist ja auch eine Illusion. Der Jagdgast zahlt in dem Moment eigentlich für eine Illusion. Für die Illusion, dass er da ist. Und auf einmal fliegen da unzählige Vögel aus dem Gebüsch. Aber beim Alfons Mensch of P waren das halt so All-Inclusive-Pakete. Da hat man das so gebucht. Ja, für 13 JägerInnen, 400 Fasane, Abschussgarantie.
Wow.
Also es war quasi so ein rundum sorglos Paket. Und das geht natürlich nur, wenn ich aussetze. Also das ist wirklich so ein kommerzieller Jagdanbieter gewesen.
Okay, ich verstehe. Jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen, dass das so eine exklusive Gesellschaft war
in
damals.
In dem Fall, ja.
Mhm. Rudolf, wie ist da dein Eindruck? Was für Jagdgesellschaften kennst du? Sind das oft so elitäre Kreise oder wie hast du da das Empfinden?
Ich kenne die ganze Palette, würde ich so sagen. Ich kenne die bäuerliche Jagd, wo die Grundbesitzer selber jagen oder wo sie in ländlichen Bereichen Genossenschaftsjagden zusammengefasst sind und die ortsansässige Jägerbevölkerung jagt. Das ist die eine Sache. Und ich kenne natürlich auch die elitäre Jagd, wo Jagdgesellschaften sozusagen Reviere pachten und wo es dann ziemlich elitär zugeht. Ich habe ja im Bereich der Wildbrethygiene, für die ich irgendwie prädestiniert war als Amtstierarzt, weil ich von der Lebensmittelhygiene sowieso eine Ahnung hatte und Lebensmittel tierischer Herkunft ja bei der Kontrolle Sache des Amtstierarztes sind. Also ich habe im Bereich von Wildbrethygiene viel gemacht, auch Buchbücher dazu geschrieben und publiziert. Und da bin ich lange Jahre, ja viele Jahre im Niederschen Landesjagdverband als Experte sozusagen bei Präsidiumssitzungen teilweise dabei gewesen und kenne also auch die Oberliga dieser Jagd.
Mhm. Ich würde auch gerne darauf eingehen, das kannst du wahrscheinlich am besten beantworten. Jagd stellt sich ja besonders jetzt in letzter Zeit als was sehr Positives und Natürliches dar. Und man ist im Wald unterwegs und man pflegt die Tiere, man reguliert die Natur, die das ja von alleine nicht hinbekommen würde und sowas. Wie ist der Unterschied oder gibt es einen Unterschied zwischen dem, wie sich die Jagd darstellt und dem, wie die Jagd vielleicht tatsächlich ist? Ist da eine Diskrepanz?
Da gibt es eine große Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die Jagd, wie gesagt, behauptet ja von sich selbst oder redet gern darüber, dass sie die älteste Natur- und Tierschutzorganisation überhaupt wäre und dass sie so viel für Tierschutz und Naturschutz tun würden. Das stimmt natürlich überhaupt. Wir müssen schon ein bisschen differenzieren. In unserer Kulturlandschaft haben wir sehr viele Wildtiere. In den meisten Landesjagdgesetzen haben wir 50 oder mehr verschiedene Wildtiere als jagdbares Wild aufgelistet. Tatsächlich gibt es sogenannte Kulturfolger, das sind also Wildtiere, die von unserer Landwirtschaft, Agrarwirtschaft oder auch Forstwirtschaft profitieren, die ein besseres Nahrungsangebot haben und bessere Überlebenschancen. Ganz plakativ gesagt, dazu gehört auf jeden Fall das Rehwild, das Staatswild und das Rotwild. Das wird man, auch als Tierrechtler muss man das mehr oder weniger zugestehen, auch weiterhin mittelfristig zumindest regulieren müssen in Form von einem Wildtiermanagement, möglichst professionell. Das kann natürlich auch eine Form der Jagd sein, da habe ich dann nichts dagegen, wenn das Jäger machen. Also diese Regulierung brauchen wir. Dann gibt es daneben aber eine ganz große Gruppe an Wildtieren, die mit Begeisterung gejagt werden, die niemand schießen muss. Da haben wir zum Beispiel Fasane, Rehkröner, Hasen, Wildenten. Die regulieren sich ganz von selber. Im Gegenteil, man muss in den Revieren sehr viele Beutegreifer, Prädatoren töten, um im Herbst eben entsprechend genug Hasen, Fasane oder Rehkröner oder Enten zu haben, um sie bejagen zu können. Das ist ein Problem für sich. Das heißt also, die allermeisten Tierarten müsste man nicht bejagen, sie regulieren sich von selber. Jetzt ist das dieses alte anthropozentrische Weltbild, das aus unserer wissenschaftlichen Sicht natürlich als überholt gilt, aber man will ja die Natur nutzen. Es ist auch legal oder legitim. Darüber kann man jetzt diskutieren. Aus unserer Tierrechtssicht ist das grundsätzlich falsch. Aber nach unserer Gesetzeslage ist es natürlich legal, diese Fasane, wir können es auch ausweiten auf Bierkühner, Auerhühner, auf seltene Tauben und so weiter. Das ist nach dem Gesetz erlaubt, aber aus Tierschutzsicht, tierethischer Sicht, ökologischer Sicht, biologischer Sicht völlig unnötig und kontraproduktiv. Dazu muss man sagen, dass zum Beispiel in Österreich, nur um das ein bisschen auf Zahlen aufzunehmen, in Österreich werden jährlich zwischen 50.000 und 60.000 Füchse geschossen. Ein völlig sinnloses Unterfangen. Sie werden nur als Konkurrenz gesehen, eben bei der Niederwildjagd. Dabei gibt es eine Reihe von wissenschaftlichen Studien, die sagen, wenn man nicht über 80% einer Fuchspopulation tötet, hat es populationsdynamisch keinen Einfluss. Das wird sofort in der nächsten Generation durch erhöhte Anzahl von Jungtieren und bessere Überlebensmöglichkeit der Jungtiere kompensiert. Das heißt, die werden völlig sinnlos getötet, diese Tiere. Und darum geht es im Wesentlichen. Es geht ja in unserer Diskussion jetzt nicht um aggressive Handlungen gegen die Jagd und nicht um Abschaffung der Jagd. Es geht darum, sie in unserer Gesellschaft das zu bringen, was eben zeitgemäß ist, was evidenzbasiert ist, was mit Tierschutz und Ökologie vertretbar ist. Und das nennen wir dann auch Ultima Ratio Jagd. Das heißt, ein Wildtiermanagement auf die Tierarten, die geregelt werden müssen. Kurz- bis mittelfristig, irgendwann wird man auch andere Ideen vielleicht dazu haben. Aber das, was die Jagd von sich selbst sagt, dass sie so naturschützerisch unterwegs war, sie macht ja Biotope und Verbesserung der Lebensräume, ja, punktuell in kleinen Stil, alles okay, aber immer nur zu dem Zweck, um dort mehr Tiere schießen zu können. Also das stimmt also der Anspruch und die Realität überhaupt nicht überein.
Ja, okay. Das heißt, dieses Argument, dass die Jagd nötig ist, um die Natur zu regulieren, um die Natur zu erhalten, ist eigentlich hinfällig oder bis zu einem gewissen Teil, bis auf die Ultima Ratio Jagd, eigentlich unangebracht?
Es ist bis auf die Ultima Ratio Jagd hinfällig und man könnte natürlich auch sogar weitergehen. Das ist natürlich Zukunftsmusik, aber wir kennen es aus großen Nationalparks, dass die Populationen dort selbst regeln, sogar in Europa, in Gran Paradiso zum Beispiel. Wir haben sonst keine Nationalparks, die groß genug wären, um das zu sehen. Aber man bräuchte auch nur ein zukünftiges, ein mutiges Monitoring. Aus wissenschaftlicher Sicht muss ich einmal sagen, man muss einmal die Bestandszahlen erheben, wirklich vernünftige Informationen über Bestandszahlen haben. Das hat man zum Beispiel bei Füchse, Dachse, Marder, die man so verfolgt und mit Fallen und mit jeder Möglichkeit jagt, da hat man überhaupt keinen Überblick. Dann müsste man dieses Monitoring ebenso machen, wie viele Tiere sind das, was hat meine Bejagung für einen Einfluss, was bringt sie überhaupt, was mache ich damit? Ich muss ja das evaluieren. Also was wir brauchen, ist ein Monitoring und wir würden mutmaßlich, sage ich mal, erstaunt sein, wie perfekt sich die Natur selber reguliert. Das hat sie ja Jahrmillionen ohne unser Zutun auch immer gemacht. Natürlich gibt es Wellenbewegungen. Es gibt ja das gesagte biologische Gleichgewicht, das gibt es ja nicht. Das ist ein Schlagwort, das es so nicht gibt. Die Biologie geht immer in Wellenbewegungen. Einmal ist eine Population höher, dann wieder schwächer und das pendelt sich so ein. Aber sie ist in einem gewissen Austausch und nichts eskaliert. Keine Tierart, keine Pflanzenart auf lange Sicht gesehen eskaliert, sondern es regelt sich immer wieder ein. Und dann müsste man aus wissenschaftlicher Sicht den Mut haben, einfach durch Monitoring und durch langes Beobachten einmal sicherzustellen, welche Eingriffe sind denn überhaupt wirklich notwendig? Was reden wir uns nur ein? Was machen wir aus Tradition? Was machen wir aus Gewohnheit? Und dann einfach sagen, und wo müssen wir jetzt wirklich eingreifen, in Interessensausgleich in der Kulturlandschaft, der natürlich zu berücksichtigen ist. Das ist klar, dass Forstwirte und Landwirte berechtigte Interessen haben. Das wollen wir nicht in Abrede stellen. Was wir aber kritisieren, ist, dass da zu wenig Wissenschaft dahinter steht, dass da vieles auf Behauptungen beruht.
Das wäre ja generell in unserer Gesellschaft vielleicht ganz intelligent, ein bisschen mehr auf die Wissenschaft zu hören, weil die halt doch unser Instrument ist, wie man am nahesten irgendwie erklärbar an die Wirklichkeit herankommt. Georg, der Rudolf hat jetzt ein paar Begriffe genannt, die man vielleicht als Jagdlaiin nicht unbedingt kennt und die ich weiß, noch zu Beginn meiner TierschützerInnenkarriere war ich da auch ein bisschen verwirrt, weil das im Volksmund halt irgendwie gleich verwendet wird. Also Reh und Hirsch zum Beispiel. Man hat das Gefühl, Reh ist halt die Frau oder das junge Reh und der Hirsch ist der Typ mit dem Geweih und das ist dann der Mann. Das ist ja nicht richtig, oder?
Nein, das ist nicht richtig. Und was du vorher gesagt hast, Schwarzwild sind zum Beispiel die Wildschweine.
Schwarzwild.
Und ich glaube, das schafft auch eine gewisse Kluft zwischen Jägerschaft und Allgemeinbevölkerung, dass man eben diesen Jargon verwendet, so quasi, ja, wir reden da unsere Fachsprache, die Gesellschaft soll da eigentlich gar nicht mitreden. Mhm. Also mit diesem Jargon schließe ich auch ein bisschen die Allgemeingesellschaft aus. Obwohl, wie du immer schön sagst, die Wildtiere gehören uns allen eigentlich. Die gehen uns alle an, wir dürfen da alle mitreden. Aber die Jägerschaft beansprucht für sich, das sind 1-2% der Bevölkerung, die wollen alles entscheiden. Aber wir alle sollten mitreden dürfen eigentlich.
Mhm. Okay, also Niederwild heißt...
Also das hat ja früher der Adel diese Trennung gemacht zwischen dem Hochwild sozusagen, was nur der Adel schießen darf und der Rest war dann Niederwild. Ah. Der Klassiker wären eben alle Vögel, die eben Federwild genannt werden und auch die ganzen kleinen Beutegreifer, die eben Raubwild genannt werden. Aber das ist eigentlich auch ein unsachlicher Vorwurf, weil diese Tiere, die rauben ja keinem was. Die nehmen ja nur das, was sie selber brauchen, um zu überleben.
Raubtier ist eigentlich genau. Ein fieses Wort, ja.
Ja. Und auch Feldhasen würden auch zum Niederwild gehören.
Genau. Okay. Und dann eben, was gab es noch? Rotwild, Schwarzwild?
Genau, Rotwild sind die Rothirsche, Schwarzwild die Wildschweine, Rehwild eben die Rehe. Also es wird immer dieses Wild hinten dran gehängt. Mhm.
Magst du nochmal kurz den Unterschied zwischen eben Hirsch und Reh erklären? Was ist Bambi zum Beispiel?
Das war ein Weißwedelhirsch, den es aber nur in Nordamerika gibt. Deshalb wurde der dann fälschlicherweise eben als Reh übersetzt. Und ich glaube dadurch, und weil alle Bambi gesehen haben, gibt es diese Verwirrung darüber.
Alles klar.
Und die Rehe, die es bei uns gibt, gibt es wieder in Nordamerika nicht.
Okay, verwirrend.
Ja.
Ich habe
deshalb
auch mal
Aufklärung, Bildung, Information und Mitreden auch bei dem Thema.
Ja, das scheint ein sehr wichtiges Thema zu sein. über die Großwildjagd habe ich auch mal ein recht spannendes Buch gelesen von Hemingway, der ja auch begeisterter Großwildjäger war. Und ich habe mich die ganze Zeit über gewundert, also ich habe halt einfach gerne Hemingway gelesen, so als Nebensatz. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso er das angeschossene Tier anhand seines Schweißes finden kann. Ich habe mir immer gedacht, wie kann denn Hemingway Schweiß, also was Durchsichtiges, an einem Ast erkennen und dann so toller Jäger sein und dem hinterhergehen, bis ich draufgekommen bin, ach, das heißt Blut. Schweiß heißt Blut. Warum? Das ist eben auch wieder diese, man sagt ja Jägerlatein, oder? Ja. Das ist ja ein Begriff.
Ja, man verharmlost ja eigentlich auch das Töten, wenn man das Töten erlegen nennt, wenn man sagt, es ist eine Ernte aus der Natur, wenn man sagt, man entnimmt Tiere, dann verharmlost man das Töten eigentlich damit. Und ja.
Es ist spannend, also in der Architektur sagt man ja auch manchmal nicht, wir reißen das Gebäude ab, sondern wir nehmen es weg oder wir geben es weg. Das finde ich auch niedlich, aber es ist halt natürlich nochmal was anderes, als ein Lebewesen zu töten. Rudolf, manche Menschen sehen ja Jagd irgendwie auch als Alternative zu Nutztierhaltung, weil sie eben gemerkt haben, gut, die Nutztierhaltung entspricht nicht dem, was ich für richtig empfinde. Wenn ich Fleisch essen möchte, dann von einem Tier, das ein schönes Leben hatte, das draußen in der Natur leben kann, wie es möchte, und dann macht es einmal puff und dann ist es tot und dann kann ich das essen. Ist es wirklich so, dass einmal nur puff macht und dann ist das Tier sofort tot? Stimmt das?
Das stimmt so nicht. Das wäre die Idealvorstellung. Da gibt es leider kein genaues Zahlenmaterial dafür, weil sich die Jägerschaft natürlich nicht gerne da in die Karten schauen lässt und weil es auch nicht sehr rühmlich ist. Die Männer sind ja alle ein bisschen Alpha-Tiere und ein bisschen Koffi. Und es ist kein großes Renommee, weil man kein guter Schütze ist. Aber man kann es bei der Schalenwildjagd, also bei Jagd mit Kugelgewehr, Schalenwild muss ich sagen, wieder bei der Jagd auf Rehe, auf Wildschweine und auf Hirsche, kann man schon so rechnen, dass etwa 5% der Schüsse bis 10% der Schüsse, das ist so eine grobe Faustregel, nicht sofort tödlich treffen und dann zu mehr oder weniger Leid führen. Das ist teilweise, weil es eben nicht anders geht, aber teilweise schon dem Jagdfieber geschuldet oder riskanten Schüssen geschuldet, dass man einfach viel zu weit schießt, weil man nicht näher an die Beute herankommt. Also da gibt es 1000 Gründe dazu sozusagen. Aber da ist auch wieder eine große Kluft zwischen Anspruch und Realität. Noch extremer wird es dann, wie wir schon gesagt haben, bei Hase, Fasan, Rehbrunnen oder Ente, die schießt man ja mit einer Schrotgarbe, mit dem Schrottschuss, und da würde man als Laie meinen, wenn da viele kleine Schrottkügelchen hinausfliegen, dann trifft man ja ganz leicht und dann sind die Tiere sofort tot. Dazu muss man wissen, dass die Entfernung, auf der man tödliche Treffer anbringen kann, etwa bei 35 Meter limitiert ist. Das ist nicht sehr weit bei davon fliegenden oder davon laufenden Tieren wie Hasen oder Fasanen liegen. Das heißt, man verschätzt sie gleich einmal und das ist schon zu weit. Und dann ist es ja immer in schneller Bewegung, das Tier. Das heißt, man ist mit dem Schuss hinten nach. Man muss schon sehr, sehr geübt sein, um wirklich gut zu treffen. Das sind mittlerweile die wenigsten Jäger, weil Niederwild ist ja in unserer Agrarlandschaft relativ wenig geworden. Es ist ja nur mehr dort in bejagbaren Dichten vorhanden, wo wirklich sogenannte Hege betrieben wird, wo die Tiere gefüttert werden, wo Wasserversorgung ist, wo man alle diese Beutegreifer, Fuchs, Dachs, Marder und teilweise auch Greifvögel, ob legal oder illegal, möchte auch niemand was unterstellen, aber jeder kennt so seine Geschichten und es wird jedem was zugetragen. Das heißt, nur dort, wo ich sogenannte intensive Niederwildhege betreibe, dort gibt es eine bejagbare Dichte an Niederwild. Und daher sind die Jäger auch, der Durchschnittsjäger ist, wenn er als Jagdgast wird oder zukommt, nicht sehr geübt, trifft schlecht. Und das führt schon zu viel Elend, weil natürlich sind dann auch mehr oder weniger gute Jagdhunde im Einsatz, die dann diese angeschossenen Tiere bringen, töten. In der Regel sollen sie nur bringen, der Schütze tötet sie dann oder der Hundeführer. Aber da ist sehr, sehr viel Wenn und Aber dabei. Da wird also unglaublich viel Tierleid produziert und viele dieser beschossenen Tiere haben vielleicht nur 2-3 Schrotkörner irgendwo im Körper, die dann doch aber innerhalb der nächsten Tage zum Tode führen. Und wenn man das jetzt runterbricht und sagt, aus ökologischen Gründen, aus biologischen, ökologischen Gründen ist die Bejagung dieser Tiere ja überhaupt nicht notwendig, dann sind das ja ungerechtfertigte Leidenschmerzen und Qualen nach unserem heutigen Tierschutzverständnis. Und darüber muss man schon diskutieren. Und da ist man nicht gleich ein Fanatiker oder Extremist, wenn ich über Tierleid diskutieren will. Das muss man tun, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Wenn wir Umfrage machen, wir wissen es ja, sei es auf nationaler Ebene oder EU-weit, es sind ja 70-80% der Menschen sehr tierschutzaffin. Sie wollen auch beim Fleisch, dass die Tiere nicht leiden, kaufen die es dann trotzdem das Billigste. Aber grundsätzlich ist die Einstellung der Bevölkerung schon, Tiere sollten nicht leiden. Daher, wie ich vorher schon gesagt habe, bei den Wildtieren, dürfen wir uns als Tierschutzorganisationen, als Tierrechtler schon einmischen. Wildtiere sind in Österreich, wie zum Beispiel auch in Deutschland, res nullius rechtlich. Das heißt, sie gehören niemand, respektive uns allen. Der Jäger hat nur mit der Ausübung der weitgerechten Jagd unter definierten Rahmenbedingungen das Aneignungsrecht. Daher zum Beispiel das Aneignungsrecht war dann nur beim Töten allein nicht, wenn es Wilderei wäre oder kein Aneignungsrecht. Das heißt, 1,4% der Bevölkerung sind Jagdkarteninhaber in Österreich. Das heißt noch lange nicht, dass sie Jäger sind. Das heißt noch lange nicht, dass sie regelmäßig jagen gehen. Die sind ja noch viel weniger. Außerdem wären viele Leute, wie ein Bekannter von mir, der in 3 Bundesländern eine Jagdkarte hat, der wird ja als 3-mal als Jäger gezählt. Also wenn wir es wirklich statistisch runterbrechen, ist die Zahl der Jäger schon eher, würde ich sagen, unter 100.000, also unter 1% von denen, die wirklich regelmäßig jagen. Und dem steht die Zivilbevölkerung gegenüber, die ja Freude hat, Wildtiere zu sehen. Durch die Jagd wird ja auch eine Landschaft der Angst gestaltet. Wir kennen das vom Nationalparkeffekt. In einem Nationalpark ist es so schön, wenn wir Tiere beobachten können. In sogenannter freier Wildbahn, wo gejagt wird, gelingt uns das so gut wie nicht. Die laufen immer sofort davon. Über all das darf die Zivilbevölkerung mitreden. Weil Wildtiere gehören als res nullius uns allen. Und die Deutungshoheit über sie steht nicht den Jägern zu und oder zumindest nicht den Jägern alleine zu, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und das ist auch wichtig zu transportieren, dass ich sage, hey Leute, Zivilgesellschaft, ihr dürft damit reden, es sind eure Tiere. Reden wir darüber in einer liberalen Demokratie, sollten wir über alles das reden können, ohne dass man sofort in ein extremes Eck gestellt wird.
Da hast du absolut recht. Ja, das finde ich auch ein sehr wichtiges Statement. Danke dafür. Georg, zur Gatterjagd. Also das ist ja nochmal ein spezieller Teil der Jagd. Da warst du ja persönlich auch dabei. Magst du ganz kurz erklären, wie das grundsätzlich funktioniert, jetzt im Gegensatz zu dem, wie man sich Jagd so normal vorstellt, so auf der Pirsch sein oder auf dem Hochsitz oder so. Was ist dann Gatterjagd und was hast du da für Dinge erlebt?
Genau, also ab 115 Hektar kann der Grundeigentümer das selber bejagen, muss es also nicht verpachten an wen. Und das kann man in einigen Bundesländern auch einzäunen lassen. Also man hat dann ein Gebiet, das vielleicht teilweise nur 115 Hektar groß ist, das ist nicht so groß und das ist eingezäunt. Und da werden dann Tiere mitunter ausgesetzt und werden dort auch gefüttert und werden im umzäunten Gebiet auch bejagt, beschossen. Und das waren aber auch sehr oft sogenannte Bewegungsjagden, also Drückjagden, wo man auch wieder mit Treiberkolonnen durchgeht, wo Hunde durchgehen und dann rennen eben die Tiere den Zaun entlang oder rennen auf und ab und dann sitzen eben Schützen auf vorgefertigten Posten und schießen eben auf die vorbeilaufenden Tiere. Und ich habe dann selber auch immer wieder gesehen, dass Tiere nur angeschossen waren. Und natürlich gibt es die sogenannte Nachsuche, dass man da Tiere erlöst. Aber wenn dort die sogenannten Triebe sind, wenn dort stundenlang gejagt wird, kann man ja nicht währenddessen nachsuchen, sondern nur in den Pausen. Also alleine in diesen Stunden eben, wo eben der aktive Jagdbetrieb ist, kann ihm nicht nachgesucht werden. Und auch dieses, es gibt auch keinerlei Fairness. Also die Tiere können dort nicht entkommen, wurden nur zum Zweck des Abschusses gezüchtet. Es ist wie so eine Art Abschuss-Supermarkt. Also wir haben auch zugespielt bekommen von Jagdgärten zu Abschusslisten. Da kann man sich genau ausrechnen, ja, die Trophäe sollen so und so viel Gramm haben und dann kostet das so und so viel. Und dann sagt quasi der Jagdhelfer, ja, der kostet jetzt so viel, der kostet so viel, der kostet so viel. Also wirklich wiederum so ein rundum sorgloses Paket, so ein Abschuss-Supermarkt. Also das Tier wird eigentlich nur instrumentalisiert als Trophäenträger und danach kann man sich das an die Wand hängen und sich denken, boah, was bin ich für ein toller Typ, was habe ich wieder für ein kapitales Tier erschossen. Aber es ist eigentlich eine Illusion, die man da verkauft. Es ist Fake-Jagd, muss man sagen. Und da haben wir uns sehr dagegen eingesetzt. 2015 gab es noch 100 Jagdgatter allein in Niederösterreich, 74. Zuerst ist uns gelungen, im Burgenland das zu beenden. In Salzburg, muss man sagen, war das eine sehr harte Auseinandersetzung mit dem Maximilian Meyer-Mellnow, der ja immer noch jetzt quasi Bundesjägermeister ist. Ich finde es ja lustig, die JägerInnen sind gegen ein Bundesjagdgesetz, aber haben momentan so eine Art Bundesjägermeister in wechselnder Folge. Einmal haben sie den auch so genannt. Und da war ich eben auch bei dem Jagdgatter von dem einmal.
Mhm. Da waren jetzt auch gerade wieder Begriffe dabei, die man wahrscheinlich so nicht kennt. Du hast den Begriff Druckjagd zum Beispiel verwendet und der Rudolf vorhin weitgerechtes Jagen. Magst du die beiden Begriffe kurz erklären?
Also bei der Weitgerechtigkeit würde ich auf den Rudi verweisen, aber Druckjagd ist eben eine Bewegungsjagd. Die meisten kennen es unter Treibjagd, aber wenn das eben Wildschweine betrifft, wenn das Hirsche betrifft, nennt man es eben Druckjagd. Aber es werden eben Treiber eingesetzt, es werden Hunde eingesetzt, die Tiere sind in Bewegung, werden dadurch auch schlechter geschossen. Ist auch ein extremer Stress, wenn du dort stundenlang herumrennen. Rudi, wir haben dich ja auch beauftragt für ein Gutachten, was das für einen Stress verursacht und dass es auch dann die Fleischqualität beeinträchtigt, wenn die da stundenlang vorher herumgehetzt werden eigentlich.
Ja, du wolltest den Begriff weitgerecht erklärt haben. Das ist die Summe der geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze der Jagd. Das ist ein sehr schwammiger Begriff, der sehr gerne eingesetzt wird bei Sonntagsreden und der soll eben einen gewissen Ehrenkodex symbolisieren. Der ist aber rein rechtlich, ist er ziemlich wertlos. Dennoch kann man immer an das Ehrgefühl der Jäger appellieren, weil sie selber ja sagen, sie jagen weitgerecht. Und wie gesagt, man kann schon appellieren, dass sie sich an den eigenen Ehrenkodex halten. Wenn man den durchlässt, der gar nicht so schlecht ist. Der hat schon gewisse ethische Ansätze, wo man Ja sagen kann. Also ist zwar ein schwammiger Begriff, aber man kann ihn zumindest als Diskussionsbasis schon auch einführen.
Bedenklich finde ich es nur, wenn das quasi als kompletter Ersatz gehandelt wird für Tierschutz und Ökologie und Wissenschaft.
Natürlich, wir brauchen, und das wissen wir aus unserer Gesellschaft, aus vielen anderen Bereichen, wir müssen alles möglichst präzise festgeschrieben haben, sonst führt das zu endlosen Rechtsstreitigkeiten und man kann dann sozusagen die sogenannten Täter dann nie fassen, können sich immer auswenden. Also wir brauchen präzise, gerade in der heutigen Zeit brauchen wir präzise Formulierungen.
Mhm, ja. Jetzt hattest du gerade vorhin auch angesprochen, dieses Tiere füttern, damit man eben auf eine gewisse Zahl auch für den Abschuss dann kommt. Muss ich Wildtiere eigentlich füttern? Sind die auf unser Essen angewiesen?
Man muss Wildtiere natürlich nicht füttern, es kommt immer auf die Situation drauf an. Das muss man sehr, sehr differenzieren. Die Fütterung dient in erster Linie einmal dazu, um höhere Wildbestände zu halten oder halten zu können, als der Lebensraum hergeben würde. Im Niederwildbereich, zum Beispiel bei Hasen, Fasane, Enten, Rebner, dient es auch den Anlocken und das Fixieren auf einem gewissen Gebiet. Aber bei Hasen ist es zum Beispiel so, dass nach dem Ernteschock, wie man das nennt, im Bereich der Jagdwirtschaft, wenn also die Felder so wie jetzt Mitte Juli abgeerntet werden und auf einmal sind braune, gestürzte Äcker da, dann fehlt ihnen Lebensraum und Nahrungsgrundlage. Und da kommt es auch zur Auswahl, das heißt, da sterben natürlich auch Tiere. Im Frühjahr war der Vermehrungszyklus und das ist also, wäre vollkommen normal. Abhilfe könnte man natürlich mit Wildäckern, mit Biotopen, mit diesen renaturierten Flächen, mit Ökoflächen, das alles wäre der vernünftige ökologische Ansatz. Die Experten sagen ja, aus Klimaschutzgründen müssen wir ein Drittel der terrestrischen Flächen unter Schutz stellen. Das wäre der richtige Ansatz. Aber um die Wildtiere in den Herbst bis zum Erschießen mit durch die Jagd zu retten oder als potenzielle Jagdtiere zu retten, werden sie dann gefüttert im Sommer. Das ist keine Notzeitfütterung, obwohl im Jagdgesetz ist in den meisten Bundesländern die Rede von Notzeitfütterung. Das wäre der Bereich des Niederwildes. Im Bereich von Rotwild haben wir diese Situation, dass die sind doch relativ groß, diese Tiere. und haben eben entsprechenden Nahrungsanspruch, der in unseren ausgeräumten Wäldern oft nicht gegeben ist, zumindest nicht für die Zahl der Tiere, die der Jäger gerne hält. Da muss man ein bisschen ausholen. Ein kapitaler Hirsch, der für einen Jäger wirklich interessant ist, sollte 10 Jahre oder älter werden. Das erfordert eine große Populationspyramide. Die muss also an der Basis schon, da muss ich schon einmal 100 Tiere haben, sozusagen rein statistisch, damit ich dann auch Tiere habe in der Alterspyramide, die 10 Jahre sind und älter und die mir als begehrte Jagdtrophäe, sozusagen als das wirkliche Wunschziel des Jägers dann zur Verfügung stehen. Das verträgt unsere Landschaft, unsere Natur nicht. Die Jäger argumentieren oft, sie müssen füttern, um Wildschäden zu vermeiden in diesen. Ja, natürlich, weil die Population zu groß ist. Zu dick. Und sie müssen füttern, weil eben die Wanderwege durch unsere Zivilisationsstrukturen getrennt wurden. Es wird so argumentiert, dass früher das Wild aus den Gebirgslagen dann im Winter in die Flussauen gewandert ist und dort günstigere Lebensbedingungen gefunden hat. Das mag gebietsweise schon der Fall sein. Diese Möglichkeit haben wir ihnen genommen, keine Frage. Aber Fütterung dient in erster Linie heutzutage, um unnatürlich hohe Wildbestände halten zu können, insbesondere bei Rotwild. Und natürlich auch, wenn da ist ein veterinärmedizinisch eindeutiger Zusammenhang herzustellen, um die Trophäenqualität herzustellen. Die Trophäe, das Geweih, ist ein gewisses Luxusprodukt. Das muss man so erklären, dass es ja jedes Jahr erneuert wird. Das Geweih trägt der sogenannte Geweihträger, im Gegensatz zu einem Horn, das ein Leben lang getragen wird, wird das Geweih nach ein paar Monaten wieder abgeworfen. Dann fängt es nach ein paar Wochen wieder als sogenanntes Bastgeweih an zu wachsen, ist in wenigen Monaten wieder ein prächtiges Geweih. Spiegelt aus der evolutionären Sicht die Vitalität des Wildtieres wider, ist ein Selektionskriterium für die weiblichen Tiere, ist aber auch direkter Ausdruck sozusagen der Vitalität und der Gesundheit und des Ernährungszustandes des Tieres. Und das kann ich über Fütterung sehr leicht und sehr maßgeblich beeinflussen. Es wird zwar aus der Jägerschaft immer wieder gesagt, um Gottes Willen, das machen wir nicht, aber dann geht man mal ins Lagerhaus einkaufen und dann einkaufen nicht, aber schaut sich einmal so einen Katalog an, dann sieht man diese Wildfuttersäcke, da steht sehr gerne als Reklame oben Trophy, also Markenname Trophy, oder da sind ganz üppige Geweihe drauf abgebildet. Also das ist der Grund, warum heute noch gefüttert ist. Unser Volksbegehren, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, für ein Bundesjagdgesetz, fordert daher, dass wir innerhalb moderater Zeit, wir haben einmal gesagt bis 2030, einen allmählichen Ausstieg aus den Winterfütterungen brauchen. Das geht nicht von heute auf morgen. Es geht nur einher mit einer Anpassung der Populationsdichte. Und dass wir uns das anschauen, dann sind wir wieder beim Monitoring und bei evidenzbasierter Vorgangsweise. Wir schauen uns mit Monitoring an, wie schaut dann die Situation aus? Müssen wir noch eingreifen? Und, oder brauchen wir nicht? Aber Land auf, Land ab brauchen wir im Regelfall überhaupt keine Fütterung. Argumentiert wird forstlich eine sogenannte Ablenkfütterung, wo ich, wenn ich irgendwo einen Jungwald habe oder wenn ich irgendwo einen Lawinenschutzwald habe, damit die Tiere dort nicht hineingehen, kann ich am Rande oder in geeigneteren Gebieten eine Fütterung machen, um sie dorthin zu locken. Darüber kann man diskutieren, da verwehren wir uns nicht dagegen. Und es gibt extreme Notsituationen, wie zum Beispiel mit 3-4 Meter Schnee hatten wir in den letzten Jahren ein paar Mal in der Steiermark und in verschiedenen Gebirgslagen, wo wirklich katastrophale, auch durch den Klimawandel wahrscheinlich geförderte Extremsituationen waren, wo es wirklich für längere Zeit zu sehr, sehr hohen Schneelagen kommt. Dass man dort, wenn die Wildtiere anfangen, sich in die Ortschaften aufzumachen, und in die Ortschaften hineingehen, dass man dann füttert, das ist ganz klar. Das ist aber eine absolute Notfütterung. Das muss man unterscheiden von dieser, die heute betrieben wird, Land auf, Land ab, eine Luxusfütterung.
Ja. Und diese Fütterungen haben auch mit Tierschutz nichts zu tun. Man füttert ja eben nur die Wildtiere, die man dann nachher in größerer Zahl abschießen will. Und man tut diesen Tieren ja auch gar nichts Gutes damit. Das sind ja Wildtiere. Die sollen sich ja eigentlich selber ernähren können von dem, was da ist. Aber wenn ich einmal eine Wilddichte habe, dass sie immer gefüttert werden muss, sind es dann noch echte Wildtiere? Also ich zerstöre irgendwie auch die Unabhängigkeit von diesen Wildtierpopulationen damit.
Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, wieso füttern wir Rehe und Hirsche? Jetzt muss man wieder aufpassen hier, dass man das wieder nicht verwirrt. Und nicht, weiß ich nicht, Eichhörnchen, Igel.
Füchse. Wenn es wirklich um Tierschutz ginge, wie es oft vorgeschoben wird.
Jetzt versagt deine Stimme gleich. Ja, eben, weil es werden ja sicher nicht nur Hirsche im Winter zu wenig zu essen finden. Da gibt es ja ganz viele andere Tierarten, die auch drunter leiden würden, dass da 3 Meter Schneedecke ist, oder?
Es ist natürlich sehr interessensgeleitet und die extremsten Auswüchse haben wir eindeutig bei den Hirschen, bei Rotwild. Da gibt es ja die sogenannten Wintergatter. Das waren forstwirtschaftliche Noteinrichtungen sozusagen, damit der Wald nicht zusammengefressen wird. Wald, sprich in dem Fall Fichtenmonokulturen, wo die ja für Wildtiere keine entsprechende Esung mehr bieten oder Nahrung mehr bieten. Das möchte ich jetzt gar nicht kritisieren. Wir alle sehen das heute anders als die Generation vor uns oder vor 60, 70, 80 Jahren. Die haben sich halt aus dieser Form der dichten Monokultur und den meisten Ertrag erwartet. Möchte ich nicht beurteilen. Mit der Brille aus heutiger Sicht ist das immer leichter. Aber solche Wälder gibt es eben. Und um das zu schützen, hat man irgendwann einmal angefangen, sogenannte Wintergatter für die Hirsche zu errichten. Das sind dann meist nur so 10, 20, 30 Hektar große Einrichtungen. Da gehen die im Herbst hinein, werden gefüttert. Dort richten sie natürlich den Wald völlig zugrunde. Das ist aber kalkuliertes Risiko, weil die paar tausend Hektar außerhalb, in denen sie sonst leben würden, sind damit natürlich unberührt, außer mit ein paar unbelehrbaren Hirsche, die halt nicht hineingehen. Also so Freigeister wie wir sind, die würden da also nicht ins Wintergatter hineingehen. Aber das ist im Prinzip ist das mittlerweile eine Perversion an sich. Man gefährdet sie von der parasitären Seite. Es gibt auch eine Krankheit, die Paratuberkulose, die im Wintergatter um sich greift. Also da gibt es zig Probleme und es ist durch nichts rechtfertigen. Weil als forstliche Notmaßnahme vor Jahrzehnten eingeführt, okay, aber man muss ja daraus lernen. Das kann ja nicht sein, dass ich 50 Jahre später immer noch die gleiche Notwehrmaßnahme mache und dass ich nicht meine Maßnahmen anpasse, sondern immer nur die Sonderregelung dann will. Also rein aus dieser Sicht muss man sagen, entlarven sie sich als Hirschmastanstalten im Wesentlichen. Und das lehnen wir natürlich ab.
In der Steiermark sind sie teilweise 9 Monate in diesem Wintergatter drinnen und werden dort gefüttert.
Gibt es so lange Winter in der Steiermark?
Ja, das ist eben die Sache. Wir haben auch beobachtet, dass in Salzburg im Mai bei 20 Grad immer noch gefüttert wurde. Also es sind wirklich Absurditäten. Und so weit weg, es wird dann nach außen gesagt, wir füttern nur, damit die Tiere nicht verhungern. Dabei füttert man auch bei bester Lage eigentlich auch noch.
Und genau, da erinnere ich mich gerade noch an einen anderen Begriff, der vorhin genannt wurde. Den haben wir noch gar nicht gehört, aber also heute nicht. Aber kapitaler Hirsch zum Beispiel auch. Also kapitaler Hirsch bedeutet in dem Fall Riesengeweih und großer Hirsch, oder?
Großen Geweih.
Ja.
Und es kommt nicht nur auf das möglichst große Geweih an. Es gibt noch einen wesentlichen Faktor, der für den Jäger zählt oder für den Eingeweihten zählt. Das ist das Alter. Ein möglichst großes Geweih, viele Enden, viele Verzweigungen. Im Zusammenhang mit hohem Alter, weil die gelten dann als besonders schlau. Das Geweih ändert sich auch im Laufe des Lebens ein bisschen von der Form. Während es bei einem jungen Hirsch kann sehr viel Geweihmasse auch auf den oberen Stangenbereichen sein. So ist bei einem wirklich alten Hirsch ist die große Menge der Geweihmasse, der Knochenmasse in den unteren Bereichen der Geweihstangen. Und das gilt von der Ästhetik, wie sie den Jäger will, als vorteilhaft. Es ist das Begehrenswerte, dass das Geweih unten sehr stark ist und nach oben hin schlanker wird. Weil das ist der Hinweis schon auf Entfernung, dass es sich um einen alten bis sehr alten Hirsch handelt. Während wenn unten und oben gleich viel Knochenmasse ist, ist es ein mittelalter Hirsch. Und der hat in der Jäger-Community nicht den gleichen Wert. Wenn man in Ungarn als Jagdgast oder in irgendeiner der östlichen Nachbarländer so einen Hirsch schießt, ist es dort wurscht, das kommt auf die Waage und wie der Georg vorher schon gesagt hat, das kann man dann noch Gramm oder noch Becker, wird dann dort abgewendet.
Das erinnert mich ja fast an Bodybuilding, diese Art von Ästhetik, der man da diese Geweih unterwirft.
Ja, das stimmt, so wie die Disco-Pumper, oben so breit und unten ganz schmale Füßchen. Genau. Also wer so aussehen will, alles gut, Entschuldigung, ich wollte jetzt niemanden hier shamen. Aber es erinnert daran, ja, total. Also da haben wir jetzt einige Problematiken auch gehört bezüglich Fütterung und Garter, Jagdgatter. Gerade hier in Vorarlberg und auch in Tirol ist ja auch oft das Problem dann, wie dann eben diese Wildtierfütterung auch zu Problemen bei Rindern führt, weil die ja dann an ähnlichen Orten oder vielleicht sogar auf der gleichen Fläche im Sommer dann grasen, wie im Winter die Hirsche gefüttert wurden, oder? Und dann auch solche Krankheiten wie Tuberkulose weiter verbreitet werden, was ja ein Riesenproblem ist. Und dann heißt es wieder, gut, jetzt müssen wir ein Jagdgatter machen, um die ganzen Tiere abzuschießen, damit die Rinder nicht krank werden. Also da spießt sich ja auch wieder, wie du vorher gesagt hast, mit der Forstwirtschaft, dass sich da auch Dinge einfach spießen. Ich glaube, da ist einfach auch ein großes Problem generell in der Art, wie wir unsere Kulturwirtschaft, Kulturlandschaft betreiben, also Landwirtschaft, Forstwirtschaft, wie das da zusammenkommt, dass wir da auch wieder auf ein Maß kommen, dass das halt für alle sinnvoll ist, also wo man sich nicht gegenseitig dann mit so komischen Symptommaßnahmen aushelfen muss. Das bringt ja im Endeffekt nichts.
Jetzt, darf ich dazu kurz was sagen? Ja. In Tirol gab es so einen Fall von einer Gatterjagd, aber da wurden leider die Begriffe falsch verwendet, auch von der Jägerschaft. In dem Fall war es so, dass es einen sogenannten Hirschfütterer gab, der dort einfach hunderte Hirsche, Rothirsche angefüttert hat. Die waren dort viel zu viele, Wilddichte war viel zu hoch. Die Behörde hat immer mehr Abschüsse vorgeschrieben, auch wegen TBC. Er hat das einfach nicht gemacht. Und irgendwann hat die Behörde gesagt, okay, das geht nicht mehr. Als Notmaßnahme machen wir ein Abschussgatter. Mhm. Und natürlich war das schrecklich, das war furchtbar. Die wurden da auf engstem Raum zusammengetrieben und abgeballert aus nächster Nähe. Aber eigentlich verantwortlich ist der vorher diese Wilddichte angerichtet hat. Ja. Und da muss man schon viel früher ansetzen. Also diese Hirschflüsterer tun damit den Tieren nichts Gutes. Mhm. Und im schlimmsten Fall verursachen sie dann sowas leider mit.
Ja, das war furchtbar. Ich habe die Bilder gesehen und das war, boah, also das war echt ein Gemetzel. Und das hat anscheinend auch den Jägern dann keinen Spaß mehr gemacht. Also die fanden das auch nicht gut. Ich meine, zu Recht, das war wirklich, boah. Aber jetzt nochmal zu dem Punkt, also wir haben jetzt viel Kritik gehört an der Jagd. Wie reagieren denn die JägerInnen auf so Kritik? Sind die da offen oder bereit dazu, sich auch weiterzuentwickeln? Wie sieht das aus, Rudolf?
Naja, auch da muss man wieder unterscheiden. Es gibt sehr viele ordentliche, anständige und offene Jäger, gar keine Frage. Mit denen kann man auch sehr sachlich diskutieren. Ich würde sie sogar als die überwiegende Zahl der Jäger einstufen.
Und das ist beruhigend.
Interessensverbände, sprich die Jagdverbände. Und die wollen wieder alle Jäger vertreten. Und die glauben, das ist natürlich eine Form der Politik, die sie verfolgen, sie müssen alles verteidigen, sie bezeichnen. Sie würden jede Neuerung, die sie zulassen, betrachten sie als einen Dammbruch, sozusagen wie wann damit die ganze Jagd in Frage gestellt werden würde und sind völlig resistent gegen vernünftige Neuerungen. Also meine persönliche Erfahrung ist die, unter vier Augen kann man mit den allermeisten Jägern sehr vernünftig reden. Sind viele Naturliebhaber, sogar Tierliebhaber darunter. Es ist ja so, dass wir auf den Tierschutzpreisen immer wieder das Problem haben, dass Leute wirklich begeistert sich für Hunde und Katzen einsetzen und trotzdem zum Mittag ein Schweinschnitzer essen. Da haben wir diese kognitive Dissonanz, da haben wir noch viel zu tun, um das Bewusstsein eben zu ändern. Und so ähnlich sehe ich das auch bei der Jagd. Also meine persönliche Einschätzung ist das, dass ein großer Teil der Jäger persönlich sehr vernünftig sind, Naturliebhaber sind, teilweise auch Tierschützer sind, dass eine aus meiner Sicht eigenartige Politik von den Interessensverbänden gefahren wird, zu mauern, alles abzulehnen, Gespräche zu verweigern, die wirkliche Sachdiskussionen wären, und das Ganze mit einem Greenwashing zu überziehen, mit einer Werbemaßnahme, wie gut wir nicht sind, wie toll wir nicht sind. Das geht eine Zeit lang, aber ich bin überzeugt, dass das irgendwann entlarvt wird, dass auch die Zivilbevölkerung das erkennt, das stimmt so nicht. Also ich halte das für keinen guten Weg. Ich wünsche mir in einer entwickelten liberalen Demokratie, die heute jetzt auch auf dem Prüfstand steht, in vielen anderen Bereichen, eine offene, sachliche Diskussion. Wir wollen niemand anschwärzen. Es ist nicht der Gute und der andere ist der Böse, sondern wir brauchen gerade in dieser Zeit klimapolitisch, verteilungspolitisch, gesundheitspolitisch Lösungen, die uns weiterbringen, vernünftige Lösungen, mit denen wir in die Zukunft gehen können. Und die können wir nur gemeinsam entwickeln. Aber dazu fehlt im Augenblick der Wille zur Diskussion.
Das Traurige irgendwie ist, es bringt fast gar nicht so viel, wenn der Unterbau sozusagen oder sogar die Mehrheit relativ moderat ist, wenn dann die VertreterInnen, die FunktionärInnen solche Hardliner sind. Zum Beispiel in ganz Salzburg gibt es ein einziges Jagdgatter. Quasi alle Jäger dort sagen bei allen Messen, ich war bei sehr vielen Messen dort, Hubertus Messe auch, hohe Jagd, lehne ich ab. Aber gerade der Landesjägermeister hat dann genau das eine Jagdgatter. Niederösterreich, es gibt nur 74 Jagdgatter. Der Landesjägermeister Josef Bröll ist ein Gatterjäger. Also da gibt es auch eine sehr starke Missrepräsentation sozusagen und auch eine Verzerrung wahrscheinlich. Oder ich stehe jede Woche auf der Straße mit den Forderungen des Bundesjagdgesetzes, keine Gatterjagd, kein Aussetzen. Dann kommen immer Jäger vorbei und sagen, das machen wir ja eh nicht mehr. Aber ich sage dann, es wird halt gemacht und ja, so lange müssen wir es halt auch angreifen und müssen wir es auch fordern. Also wir fordern da eigentlich viele Dinge, die viele JägerInnen eh nicht mehr machen. Nur quasi die, die leider wirklich was zu sagen haben, die mauern da noch und darum geht's.
Das kommt mir sehr bekannt vor aus dem Bauernverband, weil auch da wird ja meinem Eindruck nach oft das repräsentiert, was eigentlich diesen ganzen Kleinbauern, die anscheinend ja das Klientel des Bauernbundes sind, eigentlich überhaupt gar nicht betrifft oder was ihnen überhaupt gar nicht hilft, sondern was ihnen eher schadet. Und wenn ich dann mit Bauern, Bäuerinnen spreche, sehen die das genauso kritisch. Und ich finde das auch total komisch, dass dann so auf diese Dinge beharrt wird, die eigentlich dem Klientel schaden. Und ja, find ich extrem schade. Aber jetzt haben wir gerade schon viel über Lösungen gesprochen und ihr beiden habt jetzt auch schon öfters angesprochen, dass ihr euch fürs Bundesjagdgesetz einsetzt. Dann gehen wir doch gleich mal auf den Punkt ein, oder? Was ist das Bundesjagdgesetz? Also was habt ihr euch da erdacht, wer möchte?
Rudi, du bist da ja unser Hauptproponent. Was hast du dir dabei gedacht?
Was denkt man sich denn dabei?
Was hat sich dabei gedacht? Begonnen hat das Ganze vor 1,5 Jahren, dass sich insbesondere VPT, also Verein gegen Tiervertreten, und Tierschutz Austria, ehemaliger Wiener Tierschutzverein, zusammengesetzt hat. Relativ rasch waren die Ökojäger, ist eine kleine Splittergruppe der Jagd, die sehr fortschrittlich und zukunftsorientiert denken, dazu gesellt und die Interessensgemeinschaft oder AG Wildtiere mit dem Vorsitzenden, mit einem prominenten Vorsitzenden, Professor Kurt Potterschall. Und die haben gesagt, wir wollen in dieser Situation der Jagd etwas verbessern. Und zwar wollen wir nicht wahrgenommen werden, und das wollen wir auch nicht, wir sind nicht für die Abschaffung der Jagd, sondern wir wollen konstruktive, faire Vorschläge einbringen, Vorschläge, über die man diskutieren kann und wo man als vernünftiger Mensch leicht Ja sagen kann dazu. Und so haben wir 14 Punkte formuliert und dann haben wir gesagt, wie kann man jetzt die Jagd in Österreich am besten reformieren? Und da geht es uns natürlich um Tierschutz. In erster Linie soll es um tierschutzwidrige Praktiken abstellen. Woran haben wir da primär gedacht? An Baujagd, Gatterjagd, Aussetzen von Wild, Abschießen von Heimtieren, Wildhunden und Katzen und so weiter. Das wollen wir reformieren. Es wäre auch wahnsinnig mühsam, das in neuen Landesjagdgesetzen durchzubringen. Und wir kennen es aus dem Tierschutz. Das Tierschutzgesetz, das bundeseinheitliche Tierschutzgesetz haben wir jetzt seit 2005. Die Vorbereitung dazu, früher war das auch festgeschrieben, hat es nur Landestierschutzgesetze gegeben und keiner hat je geglaubt, dass man das ändern könnte. Aber man braucht, ich war Amtstierarzt damals schon im Bezirk Rupp an der Leiter, hatte eine lange Grenze zum Burgenland. Und was im Burgenland erlaubt war, war bei uns verboten und umgekehrt. Mit Filmaufnahmen, Darstellung von Tieren. Wir sind hin und her gependelt in der Bezirkshauptstadt Rupp und Bruck-Neudorf. Weil einmal waren es da, außerhalb des Gesetzes einmal dort. Das ist kein Zustand. Also aus diesen Erfahrungen heraus haben die Sprecher dieser Gruppierungen gesagt, machen wir doch ein Bundesjagdgesetz. Das ist sowieso für das kleine Österreich vernünftig, ist ja unvernünftig, 9 verschiedene Landesjagdgesetze zu haben. Und im Zuge dieser Reform modernisieren wir die Jagd, bringen wir sie ins 21. Jahrhundert, machen wir sie evidenzbasiert, ökologisch vertretbar und tierschutzgerecht. Und das wäre unser Interesse, sozusagen im Interessensausgleich in der Zivilbevölkerung, weil wir es schon angesprochen haben, dass dadurch, dass die Wildtiere ja ein Res Nullius sind, also uns allen gehören, hat die Zivilbevölkerung natürlich ein Interesse zu haben. Und so haben wir dieses Volksbegehren gestartet, grundsätzlich, und dazu stehen wir bis heute, als positive, offene Diskussionsplattform, wie wir uns weiterentwickeln können. Man hat es seitens der Interessensverbände die Jagd anders gesehen, hat uns sofort als totales Feindbild offensichtlich sozusagen eingestuft und eingeordnet und hat also bis heute eine sinnvolle Diskussion verweigert. Was ich wiederum, mein persönlicher Eindruck, warte, seit dieser Zeit macht man massiv Greenwashing, immer mehr Propaganda in Richtung, wie gut wir sind systemrelevant. Das war ein Nebensatz irgendwo zu Corona-Zeiten, natürlich ist die Jagd nicht systemrelevant. Das sind alles so Behauptungen, die sich aber gut verkaufen lassen und sie werden ja so große Naturschützer. Dann frage ich mich, warum wird fast 1 Million entbindungsfähiger Tiere jedes Jahr geschossen? Das ist doch kein Naturschützer. Ein Verbot der Tierschützer. Wenn wir es runterbrechen, werden die allermeisten davon ja aus unserer Sicht grundlos getötet, ohne vernünftigen Grund, sondern nur aus wirtschaftlichen Gründen oder aus Spaß am Töten, weil beim Fasan oder bei der Wildente oder auch beim Feldhasen steht kein wirtschaftlicher Grund dahinter. Da ist der Spaß an der Jagd dran. Über all das wollten wir sinnvoll diskutieren. Nicht die Jagd abschaffen, sondern sie ins 21. Jahrhundert holen, von den Grausamkeiten befreien. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wo unter 4 Augen sowieso die meisten Jäger sagen, na, das tun wir schon längst nicht mehr. Da sind wir ja auch dafür, das wollen wir ja nicht. Aber dieser Punkt ist uns bis jetzt nicht gelungen. Was uns sehr gut gelungen ist, dass wir von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Gerade auch im Zusammenhang mit der Wolfsthematik, die möchte ich jetzt nicht aufmachen, ist ein ganz besonders großes Thema. Aber dass die Zivilbevölkerung bemerkt, hoppla, da gibt es auch andere berechtigte Einwände und Gründe, da gibt es nicht nur das Schießen. Also diese Öffentlichkeitsarbeit, diese Kampagnenarbeit, diese Bewusstseinsschaffen in der Zivilbevölkerung, dass hier Handlungsbedarf besteht, ich glaube, das ist uns bis jetzt ganz gut gelungen.
Den Eindruck habe ich auch, ja.
Eine Greenwashing-Maßnahme wäre auch, dass die Jagdverbände eine Seite gelauncht haben namens jagdfakten.at, weil es sehr interessant ist, eine Vertreterin des Volksbegehrens, die Caroline Schmidt, Wildtierbiologin, hat eben einen Vortrag gehalten, wo sie regelrecht süffisant und genüsslich alles zerlegt hat. Also das kann man sich auch anschauen. Ich schicke dir gerne den Link zum
Verlinken. Gerne, den tun wir drunter.
Also, sie nennen es Jagdfakten, aber es waren einfach so viele grundsätzliche Fehler und Widersprüche drinnen. Fand ich interessant. Was uns auch sehr wichtig ist, ist eben ganz eindeutig tierquälerische Jagdmethoden, dass man die wegbekommt. Eben die Fallenjagd. Es gibt die Lebendfalle. Leider werden das sind so Kastenfallen, wo Tiere reingelockt werden. Sie müssen dann täglich kontrolliert werden, aber leider wird dann sehr oft die Lebendfalle zur Todfalle, weil eben nicht kontrolliert wird, weil eben Tiere dort verdursten, weil eben Tiere dort verhungern. Wir machen das Volksbegehren, wie du gesagt hast, seit 1,5 Jahren. Wir haben so viele Fälle in dieser kurzen Zeit bekommen von Lebendfallen, wo Tiere gestorben sind. Selektiv sind sie natürlich auch nicht. Da fangen sich alle möglichen Tiere, da fangen sich Katzen, da fangen sich Hunde. Noch schlimmer, dann gibt es die Totschlagfallen, die sogenannten Abzugeisen, die angeblich sofort töten, sind natürlich auch nicht selektiv und da sind die Regelungen auch extrem uneinheitlich. In manchen Bundesländern darf ich sie quasi pauschal einsetzen, in anderen gar nicht. Auch beim Abschuss von Hunden und Katzen, der leider immer noch gemacht wird, obwohl das Haustiere sind und unsere Familienmitglieder sind, da werden wir immer gefragt, das VGD, wie ist das da, wie ist das da? Das ist in jedem Bundesland anders. Überall sind es andere Meter, andere Umstände. Einmal geht es nur darum, dass das Tier herumrennt. Manchmal muss es aktiv ein Wildtier verfolgen. Also es ist einfach völlig uneinheitlich. Es wird dann immer gesagt, ja, Österreich wäre so verschieden, aber nehmen wir Niederösterreich, da gibt es Hochgebirge, da gibt es Agrarlandschaften, da gibt es urbane Räume. Wir haben eigentlich alle Naturräume, die es in Österreich gibt, auch in Niederösterreich. Wieso haben wir ein niederösterreichisches Jagdgesetz? Wieso haben wir da nicht auch 4, 5 Jagdgesetze nach der Logik. Und so kleine regionale Unterschiede könnte man ja dann eh noch ändern. Also ich glaube, es gibt einfach kein Argument, das nicht zu vereinheitlichen. Und auch politisch gesehen, wie du gesagt hast, Rudi, muss man es einfach auf eine höhere Ebene heben. Das ist einfach ein so wichtiges Thema, es muss auf die Bundesebene. Auf Landesebene ist es leider so verhabert, muss ich leider sagen. LandesrätInnen sind auch sehr oft JägerInnen, da ist man sich sehr nah, da sind die Wege kurz, da ist wenig Neutralität da, wenig Objektivität, das muss man eben auf die Bundesebene heben. Man stelle sich vor, es wären jetzt nicht ÖVP, jagende ÖVP, Landwirtschaft, Landesräte zuständig für die Jagd, sondern eine grüne Umweltministerin wäre dann zuständig für die Jagd. Was das ausmachen würde, also auch politisch ein Riesenunterschied.
Jetzt verstehe ich gerade, wieso man kein Bundesjagdgesetz möchte.
Genau, und deshalb ist es quasi auch unmöglich, weil die Bundesländer wissen, wenn sie das abgeben, wird es halt quasi ökologischer, wird es tierschutzgerechter und weniger traditionell, so wie das sie das eben wollen. Also es ist ein Interessenskonflikt, ein ganz starker. Aber wie gesagt, wir sind in 99%.
Ja, eben. Und wie Rudi vorhin schon gesagt hat, der Großteil der Bevölkerung ist ja dafür, Tiere gut zu behandeln, wenn man sie schon essen möchte, dass sie zumindest ein gutes Leben davor hatten. Und auch sind auch dafür, dass wir eine Landschaft um uns haben, eine Natur haben, die funktioniert, die stabil einen Klimawandel auch überleben kann, die eine Artenvielfalt hat, wo man, wenn man spazieren geht, auch mal Tiere sieht und solche Dinge.
Eine Natur, die diesen Namen verdient hat.
Ja.
Ich bin aus dem Waldviertel. Es gibt bei uns aber de facto nur Fichtenmonokulturen. Hm. Also ich wusste sehr lange nicht, bis ich dann ein bisschen mehr Richtung Weinviertel gezogen bin, wo es auch Laubwischmelder gab, was Wald eigentlich ist. Mhm. Also für mich war Wald immer Fichtenmonokultur und ich dachte, das wäre Wald, obwohl es eine Holzplantage eigentlich ist. Also wir sind schon
eigentlich Industriegebiet.
Genau, es ist eigentlich Industriegebiet. Und das ist so traurig. Und wie du gesagt hast, 30% echte wilde Natur, wo Wildtiere sich selber organisieren, können autonom in Gruppen leben können. Und da spielt dann schon auch der Tierrechtsgedanke rein. Immer wenn es um Tiere geht, die sich selber organisieren können, die autonom sind, unabhängig von Menschen. Weil ich persönlich sehe nicht den Menschen als Gärtner der Natur. Ich habe nicht das Gefühl, wir müssen uns da überall eingreifen. Ich habe auch nicht das Gefühl, überall, wo wir uns einmischen, wird es besser. Im Gegenteil.
Es könnte vielleicht, aber wir haben es jetzt gerade nicht so drauf, sagen wir es mal so. Rudi, du hast auch im Vorgespräch was angesprochen, was ich jetzt an der Stelle ganz gern bringen würde. Kann die Natur sich denn gut selbst regulieren? Da hast du als Beispiel Genf genannt, oder? Dass da Dinge ausprobiert werden?
Ja, es ist so, dass es schon vor Jahrzehnten eine Volksabstimmung im Kanton Genf gegeben hat in der Schweiz, ob man weiterhin jagen soll oder nicht. Die Vorgeschichte war, zumindest kann man so nachlesen, dass dort eine relativ rohe Jagd stattgefunden hat, die die Bevölkerung sehr gestört hat. Damals hat man sich entschieden, die Jagd zu verbieten. Das heißt aber nicht, dass es nicht ein Wildtiermanagement gibt. Die sogenannte Wildhut, das sind ausgebildete Wildbiologen, regulieren, was reguliert werden muss. Und das schaut so aus, dass sie natürlich Grenzen, die ist hauptsächlich städtisches Gebiet, sie grenzen auch an die Schweiz an, wo das Rotwild, also die Hirsche, teilweise in der Schweiz dann geschossen werden und reguliert werden. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass es heute sehr, sehr viele Tierarten dort gibt, insbesondere sehr viele Wasservögel, sehr viele Entenarten, dass sich die Bevölkerung wahnsinnig darüber freut, dass die Tiere beobachtbar sind, weil sie geringe Flugdistanzen haben. Und das Ganze ist eine sehr harmonische Angelegenheit. Keine Rede, dass dort Füchse geschossen werden müssen oder Dachse oder Marder oder sonst was. Was allerdings, das müssen wir fairerweise sagen, dort gejagt werden muss, auch nach Ansicht, wissenschaftlicher Ansicht dieser sogenannten Wildschutzbehörde, der Wildhut, das sind die Wildschweine. So werden etwa 150 bis 200 Wildschweine im Jahr dort professionell von der Wildhut getötet. Das heißt, da gibt es auch entsprechende Wildkameras und Wildkirrstellen, also Futterstellen, wo man sie dann auch antrifft. Und die werden dort leider halt auch getötet, und die werden aber auch verwertet. Das ist ganz interessant in dem Zusammenhang. Es gibt ja in unserer Gesellschaft mindestens ein Drittel Flexitarier. Das sind also die Menschen, die von sich angeben, dass sie sehr bewusst mit der Ernährung umgehen, den Fleischkonsum sehr reduzieren wollen. Die sind sozusagen auf der Vorstufe zum Vegetarier und dann Veganer, würde ich einmal sagen, sie sind auf einem guten Weg. Wie auch immer, Dieses Fleisch dieser dort von der Wildhut getöteten Wildschweine wird selbstverständlich verwertet. Da gibt es Wartelisten meines Wissens. Das wird dort von diesen Flexitariern gerne gekauft, die sagen, wenn ich noch ein bisschen Fleisch essen will, dann soll das also ein ökologisches Fleisch sein, besser als Bio und nicht von einem Tier stammen, das extra für die Fleischproduktion gezüchtet wurde, sondern von einem Wildtier, dem es halt gut gegangen ist, bis es dort einen professionellen Schuss für die Wildhut getötet wird. Soweit diese Geschichte, und da gibt es aber eine ganz neue Entwicklung dazu. Das ist natürlich immer ein Diskussionspunkt, müssen wir diese Tiere jetzt wirklich töten? Das machen wir seit 50 Jahren so. Wir haben doch einen gewissen wissenschaftlichen, medizinischen Fortschritt. Es gibt doch andere Methoden. Und jetzt hat es im heurigen Frühjahr eine Umfrage gegeben in Kanton Belp, wie soll man in Zukunft bei der Wildtierregulierung umgehen? Sollen wir weiterhin schießen, die Tiere töten, die getötet werden, die überzählig sind sozusagen? Oder wollen wir sozusagen Immunokontrazeption, also einen einen Fall der Geburtenkontrolle, medikamenteller Natur. Keine Hormone, kein Hormoneinsatz. Diese Immunokontrazeption ist auf Basis wie einer Impfung. Oh. Und interessanterweise ist es so, dass sich 67% der Genfer Bevölkerung nach allerjüngsten Ergebnissen für eine Immunokontrazeption entschieden haben. Also wir würden es viel lieber haben, dass in Zukunft auf diese Weise reguliert wird, dass die Forschung diesbezüglich vorangetrieben wird und dass die Wildtierpopulation so geregelt ist. Und das deckt sich auch ganz gut mit einer großen europäischen Umfrage, die vorliegt seit einigen Wochen, wo 10.000 Menschen quer durch ganz Europa von einem renommierten englischen Umfrageinstitut befragt wurden über ihre Einstellung der Jagd. So sagen zum Beispiel 67% der Europäer, dass ihnen der Schutz der Biodiversität und der Tierschutz viel wichtiger ist als der Erhalt zum Beispiel von Jagdtraditionen. Und in dem Zusammenhang sagen auch 68% der Europäer, sie wollen, dass in Zukunft alternative Methoden, nämlich immunologische Methoden der Geburtenkontrolle erforscht werden, um nicht ewig immer Tierarten töten zu müssen. Das ist also eine unglaublich erfreuliche, interessante Entwicklung. Das wissen wir schon, dass Wissenschaft und diese gesellschaftliche Entwicklung oft weit voraus ist und die gesetzlichen Hintergründe hinten oft 10, 20 Jahre hinterher. Aber mich stimmt das positiv, wie an diesen Fällen gesehen wird, dass die überwiegende Bevölkerung eigentlich sehr an ökologischen, tierschutzgerechten Lösungen orientiert ist, auch wenn wir die vielleicht noch nicht sozusagen voll in der Tasche haben, auch wenn es da noch Forschungsbedarf gibt. Aber allein schon der Auftrag, dass so viele Leute sagen, man soll das besser erforschen, damit man in Zukunft auch mit solchen Methoden reagieren
kann. Das klingt extrem spannend. Also eine Anti-Baby-Impfung.
Es ist ja, das müssen wir ja sagen, in Tierschutzkreisen sehr bekannt, eines der größten Erfolgsprojekte im Tierschutzbereich sind die Schreineraktionen, die Schreinerkatzenkastrationen. Das haben wir vor Jahrzehnten angefangen, dass man einfach Schreinerkatzen einfängt, kastriert, sterilisiert, sie an Ort und Stelle wieder auslässt. Man kann nicht eine wildlebende Katze dann ins Tierheim stecken. Da infiziert sie sich, wird krank, ist unglücklich auf jeden Fall. Also diese Kastrationsprojekte sind ja weltweit ein Erfolgsmodell. Und das hat man auch auf Hunde ausgedehnt. Und die Leute, speziell die jüngeren Leute heute, die kann man fragen in Österreich, gibt es wo einen freilaufenden, strangenden Hund? Nein, in ganz Österreich gibt es das nicht mehr. Und zwar schon seit 20 Jahren nicht mehr. Früher hat es das gegeben, ich kann mich noch erinnern. Wenn heute ein Hund irgendwo scheinbar herrenlos herumläuft, der ist in spätestens 2 Stunden ist er in ein Tierheim gelandet. Ja. Gott sei Dank. Das heißt, die Bevölkerung entwickelt sich schon. Und bei Katzen war also die Geburtenkontrolle ganz etwas Entscheidendes. Bei Hunden ist uns das gelungen. Wir exportieren diese Idee in die Türkei, nach Griechenland und anderen. Und jetzt sind halt die Wildtiere dran. Natürlich noch nicht in den tiefen Wäldern. Das ist keine Frage, aber wir haben zum Beispiel große Friedhöfe. Der Wiener Zentralfriedhof ist größer als ein Jagdrevier. Selbstverständlich leben dort Rehe. Nein, niemand will dort immer die Rehe erschießen. Man muss sie irgendwie regulieren. Oder es gibt Inselbereiche, abgeschlossene, große Parks, den Leinzer Tiergarten in Wien, ein Riesenpark. Und da will die Bevölkerung nicht mehr, weil das sind überschaubare Flächen, da wollen sie nicht mehr, dass die Tiere immer, dass die Problemlösung immer das Töten ist. Und das ist ein wertvoller Ansatz, das soll jetzt die Jägerschaft nicht in die falsche Kehle bringen. Das heißt nicht, dass in der Mitte der Steiermark jetzt Antibabypille an Rotwild verteilt wird, aber wir tasten uns vor und man kann die Wissenschaft nicht blockieren. Es gibt viele innerstädtische Bereiche, Randbereiche, sensible Zonen, wo das vielleicht bald einmal die Methode der Wahl ist.
Mhm. Na, spannend.
Ja, und zu den Hunden und Katzen, ich muss wirklich sagen, wenn ich mit Tierschützerinnen rede aus der Türkei oder aus Südosteuropa, wenn ich denen sage, dass wir keine Streuner haben, das glauben die gar nicht. Das ist so, wie wenn mir jemand sagt, weiß nicht, sie haben keine Nutztierhaltung. Also ja. Das ist wirklich eine Art Utopie, die wir ja schon geschaffen haben bei dem Thema. Oder auch Kanton Genf, quasi also keine private Jagd mehr. Das ist schon so weit eigentlich. Also ich glaube, wir haben auf der Welt viele Beispiele, wo wir schon fast da sind, wo wir eigentlich hinwollen. Und wenn man nur in alle Länder geht und überall die guten Regelungen rauspickt, würde man schon ein sehr gutes System zusammenbekommen. Und das versucht ja auch der VGD, dass wir uns gute Ideen holen aus der ganzen Welt und überall auch Österreich möglichst gut machen wollen. Bei vielen Themen hat es ja auch funktioniert.
Ja, und das ist ja auch, das möchte ich jetzt gerade noch einführen, nicht, dass man die Tiere ausrotten möchte. Also, weil wie man bei Hunden und Katzen sieht, ich glaube, wir haben schon noch 1, 2, 3 in Österreich. So. Und so ist es ja auch bei Wildtieren gedacht. Also es geht ja nicht darum, die abzuschaffen, sondern halt in eine Menge zu bringen, die funktioniert.
Wir wollen ein evidenzbasiertes, also sprich auf wissenschaftlich beruhendes, tierschutzgerechtes, ökologisches, vernünftiges Wildtiermanagement, wo man nur eingreift, wann man unbedingt eingreifen muss. Und das muss noch sozusagen ein Mitfühlen, das ist der Schlagwort. Das ist wirklich Terminus technicus, ist offizielles Schlagwort des modernen Wildtiermanagements, dass es ein mitfühlendes Wildtiermanagement ist, weil wir alle erkannt haben, dass es sich hier um empfindungsfähige Tiere gibt. Das sind alle Wirbeltiere, gelten bei uns als empfindungsfähig. Die Kognitionsbiologie hat das längst bewiesen. Und daher müssen wir den Umgang mit ihnen ändern. Und da braucht man die nötige Empathie dazu. Das heißt, man braucht also wirklich ein mitfühlendes Wildtiermanagement. Das ist das Schlagwort der Zukunft. Und das müssen wir uns als Zivilgesellschaft erarbeiten.
Ja, absolut. Also inzwischen weiß man ja, dass sogar Spinnen träumen. Also die haben auch Gefühle und Erlebnisse. Und wenn man sagt, dass sogar eine Spinne das hat, dann wieso sollte ich das einem Fuchs, einem Fisch, einer Kuh absprechen? Wie komme ich dazu? Einer Taube?
Genau. Ein teilliches Miteinander. Ja. Es kommen immer mehr Wildtiere in die Stadt, weil sie sich dort sicher fühlen, weil sie durch die zusätzlichen Begründungen, die ja sehr zu begrüßen sind, mehr Lebensräume, mehr Nahrung finden. Ist doch schön. Die Leute haben eine Freude damit, mit dieser Wildtierbeobachtung. Aber wir müssen die Konzepte von vornherein denken. Und das weißt du sicher aus der Architektur. Das muss ich rechtzeitig von der Planung her schon einsetzen. Das ist dann an heißen Tagen kühlend. Das ist optimal fürs Klima. Es fördert aber auch die Biodiversität, angefangen von Insekten bis Kleinsäugern und verschiedenen Wildtieren. Und unser Ansatz muss da immer sein, wenn regulieren, dann immer auf die schonendste Art und Weise, nicht töten und ein harmonisches Miteinander. Wir müssen die Tiere mitdenken. Da gibt es eine schöne Arbeit von Jörg Lui, das ist ein Veterinär und Philosoph, der das schöne Buch geschrieben hat, der faire Deal. Und ich zitiere es immer wieder gerne. Deshalb fair ist ein Deal nur dann, wenn er für alle Beteiligten fair ist. Das heißt, wenn wir jetzt über Wildtiere in der Stadt reden, Wildtiere am Leinzer Friedhof, Leinzer Tiergarten oder am Zentralfriedhof oder Wildtiere generell, dann müssen wir die Stimme der Tiere mitdenken. Dann genügt es nicht, wenn die Jäger mit den Landwirten reden oder mit den Forstwirten reden und vielleicht noch mit lokalen Politikern, da muss ein Anwalt der Tiere dabei sein. So schaut die Zukunft aus. Fair sind Deals in Zukunft nur dann zu betrachten, wenn auch die Stimme der Tiere entsprechend berücksichtigt.
Ja, das macht absolut Sinn. Genauso wie Klimaschutzgedanken mit reindenken. Eben ist es, wir hängen ja alle miteinander zusammen. Der Mensch ist ja nicht, wie man oft das Gefühl hat, abgekoppelt von der Natur. Und solange wir in Häusern sind, ist alles gut. Und die Natur kann halt irgendwie da draußen machen, was sie will. Nee, das hängt alles miteinander zusammen. Wenn wir da draußen alles kaputt machen außerhalb unserer Wohnungen, dann ist es kaputt und dann bringt uns unsere Wohnung auch nichts mehr. Wie kommt das Essen rein, saubere Luft, gutes Wasser und so weiter. Also es hängt ja alles miteinander zusammen und das müssen wir endlich mal verstehen. Und wir haben Lösungen, die liegen längst auf dem Tisch und deswegen muss man die auch einfach mal anwenden.
Wir müssen ja nicht das Klima schützen. Dem Klima ist das ganz wurscht, ob es 5 Grad wärmer ist oder kühler. Wir müssen uns schützen.
Ja.
Und das Klima entwickelt sich, wie auch immer, es hat schon Heißphasen gegeben, kalte Phasen. Nur waren wir nicht dabei.
Ja. Die Welt sah ganz anders aus.
Klimaschutz ist Zivilisationsschutz eigentlich.
Ja.
Ja. Das müssen die Leute einmal kapieren, dass mit allen Klimaschutzmaßnahmen letzten Endes wir uns selbst schützen.
Ja. Und die ganzen Tiere, die auch mit uns leben. Aber warum jetzt ein Volksbegehren? Georg, normalerweise macht ja der Verein gegen Tierfabriken Aufklärungsarbeit, also Aktivismus, Demonstrationen, zeigt die Wirklichkeit der Nutztierhaltung anhand von Videomaterial, das bekommen wurde und solche Dinge. Wieso jetzt ein Volksbegehren? Das ist doch relativ aufwendig, oder?
Genau, und da muss man immer unterscheiden. Es gibt Volksabstimmungen, die können aber in Österreich, anders als in der Schweiz, nicht vom Volk ausgehen. Also das kommt quasi immer von der Regierung, immer vom Parlament. Das wäre dann bindend. Dann gibt es auch Volksbefragungen, Thema Wehrpflicht. Das ist dann nicht bindend, kommt aber auch von oben sozusagen. Und dann eben nochmal eine Ebene drunter, das Volksbegehren. Da ist es so, dass wir jetzt 2 Jahre Zeit haben, einmal 8.000 Stimmen zu sammeln. Dann können wir einreichen. Und dann gibt es eine Eintragungswoche, wo dann noch einmal eine Woche unterschrieben werden kann. Und wenn dann 100.000 Unterschriften erreicht werden, dann muss es im Parlament diskutiert werden. Und du, Ann-Kathrin, warst es selber schon einmal im Parlament beim Thema Tiertransporte, wo du dann als Expertin geladen wurdest von einer Partei. Und das hoffen wir dann natürlich. Es hängt dann sehr davon ab, wie die Politik damit umgeht. Es gibt manche Volksbegehren, die werden wirklich kurz nur 20, 30 Minuten diskutiert, werden schubladisiert. Das bringt natürlich wenig. Aber wir wollen das schon im Sinne einer Langzeitstrategie anlegen, wollen natürlich auch weitermachen. Danach wollen wir uns auch mit den Parteien einsetzen, dass es auch wirklich Hearings gibt, dass es dann eine stundenlange öffentliche Debatte im Nationalrat dazu geht. Das ist beim Tierschutz-Volksbegehren gelungen, das ist beim Tiertransport-Volksbegehren gelungen und wir wollen auch anknüpfen an das erste Tierschutz-Volksbegehren. Das war nämlich 1995 und da hat man ein Bundestierschutzgesetz gefordert.
Ah.
Hat auch über 400.000 Stimmen bekommen und dann hat es noch 10 Jahre lang gedauert, bis dann ein Bundestierschutzgesetz verwirklicht wurde. Also wir sehen uns wirklich mal als Anstoß. Wir wollen einfach den Begriff Bundesjagdgesetz prägen und wir wollen den Begriff Bundesjagdgesetz mit Tierschutz und Ökologie fühlen, sodass quasi die Leute wissen, okay, ein Bundesjagdgesetz, wenn ich das unterstütze, dann geht es in Richtung mehr Tierschutz oder Richtung mehr Ökologie oder überhaupt mal Tierschutz in der Jagd. Also es ist wirklich knallharte Grundlagenarbeit. Also ganz was anderes wie zum Beispiel jetzt die Vollspaltenbodenkampagne, wo 90% dagegen sind und ich versuche das jetzt umzusetzen innerhalb weniger Jahre. Hier versuchen wir wirklich ganz langfristig zu wirken, ganz langfristig zu arbeiten. Und deshalb gefällt es mir auch so gut, dass auch so viele Experten dabei sind. Dass auch die, sonst ist es oft, sagt die Jägerschaft, ja, es ist halt emotional. Leute sehen Kings töten, aus dem Bauch heraus, haben aber keine Fakten. Jetzt haben wir aber die AG Wildtiere, die hat perfekte Positionspapiere zum Thema Füttern, zum Thema Wolf, die wirklich sehr, sehr wissenschaftlich sind. Und da kann man auch wenig sagen. Es wurden auch diese Positionspapiere bis heute nicht widerlegt. Also da war auch die offizielle Jägerschaft sehr, sehr hilflos. Also ich habe auch das Gefühl, mit diesem Jagdvolksbegehren heben wir die Diskussion auf eine andere Ebene. Was mir auch sehr daran gefällt, ist die Allianz, die wir dabei geschmiedet haben. Wir haben im Tierschutz, VGD eher Nutztierschutz, Tierschutz Austria eher Heimtierschutz, direkt Individualtierschutz. Dann haben wir eben den Ökologischen Jagdverband und wir haben auch sehr viele Meetings, oder Rudi? Und dann sitzen wir immer wieder mit Jägern im Raum. Vor 2 Wochen war dann die Situation, dass der Obmann vom Ökojagdverband das erste Mal pflanzliches Fleisch gegessen hat auf Erbsenbasis und ich lerne dann wieder Dinge von ihm. Also ich finde allein diese Allianz sehr hilfreich und wertvoll und die Gegenseite versucht natürlich uns zu spalten. Die sagt uns, die Ökojäger, das sind ja die Bambi-Killer, die wollen alle Rehe abknallen, wieso arbeiten sie mit denen zusammen? Und den Ökojägern sagt man dann, das sind ja die verrückten Radikalen, die wollen die Jagd abschaffen. Aber wir sitzen beide am Tisch und arbeiten beide an Lösungen und lassen uns eben nicht spalten. Und ich glaube schon, dass diese Allianz das Volksbegehren an sich überleben wird und weitergehen wird und viel verändern wird. Wie geht es ganz konkret weiter? Wir werden jetzt noch bis Ende Dezember Unterstützungserklärungen sammeln. Dann reichen wir ein beim Innenministerium und dann wird binnen 6 Monaten, also spätestens im Juni, eine Eintragungswoche festgelegt. Und dann seid ihr noch einmal aufgerufen, alle hinzugehen zum Magistrat, zum Gemeindeamt, um dort zu unterschreiben. Ihr könnt es aber auch schon jetzt unterschreiben und zwar einfach mit der ID Austria, also quasi die neue Version von der Handysignatur, einfach das holen, dann auf die Seite der Volksbegehren gehen und dann das Volksbegehren für ein Bundes-Jagdgesetz unterstützen. Oder ihr geht einfach wieder zum Gemeindeamt, Magistrat und sagt, ich möchte gerne das Volksbegehren unterstützen mit dem Titel für ein Bundes-Jagdgesetz. Mhm. Und da kommt auch ein interessanter Aspekt mit rein, Demokratie. Es gab nämlich einige Gemeinden, gerade in Niederösterreich, ÖVP-dominierte Gemeinden, wo dann einfach gesagt wurde, es gäbe dieses Volksbegehren nicht. Man kann das leider nicht unterschreiben. Auch die Bürgermeister haben dann gesagt, nein, das gibt es bei uns nicht. Und nur durch Nachfragen, Nachtelefonieren ist es dann gelungen, dass diese Leute ihr demokratisches Recht wahrnehmen konnten, da ein Volksbegehren zu unterstützen. Also das war wirklich
und
sehr...
Und das in Österreich, das kommt einem ja vor, als wäre das irgendwo in einem weit entfernten Land, wo Demokratie eh schwierig ist und was ganz Neues und wo dann Wahlen beeinflusst. In Österreich.
In Österreich das wird Leuten verweigert, ein direkt demokratisches Mittel, das eh schon so abgeschwächt ist, wie ein Volksbegehren, das zu nützen.
Unfassbar. Das ist ja wie wenn man versucht, in Vorarlberg den Leberkäse-Semmel mal irgendwo zu kriegen, der anscheinend auch überall ausverkauft ist. Mm-hmm. Ihr habt den nie da gehabt, meine Lieben.
Es ist auch sehr schwierig zu sammeln. Also man kann das nicht auf der eigenen Seite verlinken. Es ist eine ewig lange Seite mit Dutzenden Volksbegehren. Es gab leider auch eine gewisse Volksbegehrenschwemme. Aber wir wurden dann sogar genannt von Medien als Beispiel für ein seriöses Volksbegehren, das wirklich ein Forderungsprogramm hat, das eine Website hat, das Hintergründe hat, das wirklich auch Kampagnenarbeit macht. Aber es ist ein sehr schwieriges Umfeld. Also ich habe jetzt gelernt in diesen 1,5 Jahren, es ist sehr schwer, in Österreich ein Volksbegehren zu machen. Deshalb wirklich mein Aufruf, geht's in eurer Familie, fragt's alle, habt ihr die ID Austria, geht's es mit denen gemeinsam durch? Ich glaube, das ist der Schlüssel, wie wir es schaffen können. Einfach durch Mundpropaganda, durch MultiplikatorInnen. Wir machen auch viele Veranstaltungen, reisen quer durchs Land, machen Online-Veranstaltungen, machen Plakatveranstaltungen. Man kann uns auch folgen auf Social Media, bundesjagdgesetz.at. Ja, also wir geben alles, aber im Prinzip brauchen wir euch. Es ist ein Volksbegehren und ihr seid die Bevölkerung.
Richtig, und das sind, wie ihr beide gesagt habt, unsere Wildtiere. Es ist unsere Wildnis, die wir hier schützen. Und wir haben ja nicht wirklich Wildnis in Österreich. Das wäre auch mal nett, etwas mehr Natur zu haben ohne unseren Eingriff. Also ja, auch von mir der Aufruf, teilt auch gerne diesen Podcast. Wir werden da auch wieder verschiedene Reels dazu posten, damit ihr auch was Kürzeres zum Posten habt, Stories und so weiter. Teilt das wirklich, weil es ist wichtig und wir brauchen 100.000 Unterschriften. Das werden wir ja wohl schaffen, oder? Rudolf, magst du auch noch ein paar erbauliche Worte zum Bundesjagdgesetz sagen, bevor wir schließen?
Ja, wir haben es schon angesprochen, aber der Kern ist einfach das. Die Wildtiere gehören uns alle. Wir sehen sie gerne, wir wollen sie beobachten. Sie sind auch ein Bioindikator einer intakten Umwelt. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Dort, wo sich Wildtiere wohlfühlen, ist auch für uns ein guter Lebensraum. Und auch so müssen wir das sehen. Und wir dürfen diese Deutungshoheit nicht alleine der Jagd überlassen. Wir müssen das nicht der Jagd überlassen. Sie gehen uns ja alle was an. Wir wollen eine friedliche Koexistenz, nicht nur mit den Wildtieren, auch mit der Jagd. Aber da brauchen wir eine sachliche Diskussion. Und für diese sachliche Diskussion wollen wir die Zivilbevölkerung, wollen wir euch gewinnen. Bringt eure Anliegen ein. Seid selbstsicher, wenn es um Wildtiere geht, dass sie sagen, sie gehören ja eigentlich uns allen. Wir wollen sie in unserer Landschaft haben und wir wollen sie zeitgemäß sozusagen einem Wildtiermanagement unterworfen sehen. Wenn gereguliert wird, dann sollte nur dort, wo das auch wissenschaftlich entsprechend begleitet wird, begründet wird, dass man Tiere töten muss. Sonst sollten wir uns in Zukunft in allen Lebensbereichen in Zeiten dieser Umstellung allmählich daran gewöhnen, dass wir den Tieren das alles einräumen, was die Wissenschaft mittlerweile erforscht hat. Sie haben Gefühle, sie haben Empfindungen, sie haben Interessen. Sie haben vorhin auch ein Interesse zu leben. Wir haben den Tieren in den letzten Jahrzehnten so Unrecht getan. Wir haben heute alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, das zu revidieren. Wir müssen in Zukunft anders mit ihnen umgehen. Und ein Bereich, wo das ganz wichtig ist und wo das eigentlich mit gemeinsamer Kraftanstrengung schnell gelingen könnte, ist eben der Bereich der Wildtiere. Daher bitte ich das als Signalwirkung zu sehen, auch für andere Tierarten, auch für andere Bereiche. Bitte unterstützt uns mit eurer Unterschrift. Je früher ihr unterschreibt, desto besser für unsere Bewegung. Ich sage es noch einmal, die Unterstützungserklärungen, die jetzt geleistet werden, werden selbstverständlich dazu gezählt. Man muss dann nicht in der Eintragungswoche nochmal gehen. Daher bitte macht euch die Mühe, geht auf die Homepage, schaut euch die 14 Punkte an, das sind die Erklärungen. Ich glaube, sie sind grundvernünftig. Jeder kann mit den meisten Punkten leben. Noch eines ist mir wichtig, wenn Sie sagen, aber na, in diesem einen Punkt, da bin ich jetzt nicht ganz einverstanden, bitte trotzdem unterschreiben. Wir stehen heuer auch wieder vor einer Nationalratswahl. Und da gibt's politische Parteien. Wer kann denn schon hundertprozentig dem Parteiprogramm einer politischen Partei zustimmen? Trotzdem wählen wir Parteien, weil sie sagen, die vertreten halt überwiegend das, was ich will. So machen sie es ja politisch. Darum würde ich auch sagen, beim Volksbegehren nicht päpstlicher sein als der Papst. Wir haben 14 Punkte. Wenn 7, 8 Punkte zutreffen, wenn Sie bei 7, 8 Punkten sagen können, das ist alles super, so wie ich will, bitte unterschreiben und Sie nicht an einem Punkt vielleicht festbeißen, wo man vielleicht anderer Meinung sein. Das wäre mein Wunsch.
Ja, guter Punkt. Außerdem wird es ja dann nicht automatisch 1:1 so im Gesetz umgesetzt. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Phase. Da kann man dann auch nochmal miteinander weiter diskutieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Politik zu verstehen.
Im Idealfall löst eine parlamentarische Diskussion aus. Und was dann in einem definitiven Bundesjahrgesetz steht, ist ja noch einmal ganz was anderes. Das ist ja dann in einer Demokratieverhandlungssache. Aber es sollte der Prozess angestoßen, die Diskussion angestoßen.
Das ist ganz wichtig, weil nur durch informierte Gesellschaft kann auch eine gute informierte Demokratie funktionieren. Das ist ganz wichtig. Ja, sonst, ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit. War super, super spannend. Den Georg werden wir sicher bald wiedersehen mit unserer Reihe Landwirtschaftsmythen. Den Rudi hoffentlich auch bald mal wieder. Es ist super, super spannend, mit dir zu diskutieren. Du hast ja so viel Expertise, da werden wir sicher auch nochmal auf dich zurückkommen, wenn wir dürfen. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch danke, dass du die anfänglichen technischen Schwierigkeiten durchgestanden hast mit uns. Das ist ja, wie gesagt, unsere erste Zoom-Podcast-Folge. Obwohl wir vorher getestet haben, ihr kennt es mit der Technik. Wenn es drauf ankommt, sagt sie einfach, nö, du, jetzt gerade nicht. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, ihr Lieben. Und danke euch allen wieder fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wir knuspern jetzt hier noch ein bisschen unsere leckeren Veggie-Tironini. Ich liebe die ja total. Also ich finde das ganz praktisch, das mitzunehmen. Mal zum Wandern, auf die Jagd. Haha. schlechter Scherz.
Auf die Jagd nach Stimmen fürs Volk.
Genau, danke schön, dass du für mich den Witz verwendet hast, dass er jetzt gut ist. Danke.